Prost, die Herren.
Prost.
Machen wir das ganz schön. Prost, Peter. Prost, Gregor. Prost, Hopp.
Prost, Horst.
Bierdacher Podcast, Folge 89.
Willkommen.
Am 28. Januar 2013 mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Graz. Na, habe ich das nicht rum?
Sehr gut.
Na, sehr gut.
Und ich beantworte meine noch nicht gestellte rituelle Frage selbst, worüber wir heute reden werden. Wir haben den Peter da vom Smarter Home Podcast. Und er wird uns hochgeheime Informationen leaken und allgemein Nerd-Neuigkeiten sagen und speziell sich ereifern über das coole Mac Pie Magazin vom Raspberry Pi. Wir haben zum zweiten Mal schon hier, worauf wir besonders stolz sind, den Hopp von der Python User Group Austria gefladert und der wird reden über Brighton, über den Peter Burgerthofer, diesen Podcast und jetzt habe ich das dritte vergessen.
Ich auch.
Wird schon. Okay, wird schon
werden. Ich hab's auf.
Dann haben wir ganz überraschenderweise heute den Gregor bei uns. Ja, der Gregor ist ja schon lange im Podcast, aber traut sich sonst fast nie etwas sagen. Speziell über allgemeine Nerd-Neuigkeiten und News.
Ich rede einfach über Kladderadatsch. Ich werfe ihn ein, wenn Pause aufkommt oder auch nicht.
Genau, ja. Editibel. Dann wirst du so Themen wie
Seitenblicke.
Hashtag Mimux, Mimux Gate
und oder, so. Ja, und so ein bisschen Seitenblicke. So wieder. Kann man gleich ja anfangs sehen dürfen, der Alan Cox hat Linux-Entwicklung verlassen. Es war auch schon die News irgendwie.
Passt. Okay. Und ja, dann ist eben hier noch der Horst und der wird über so Dinge reden, wie über das Barcamp Medienbildung und über Austria Game Jam und über Nerd Attack, ein Buch, das er ausgelesen hat. Und damit übergebe ich das Wort an unseren ganz frischen Gast, nämlich den Hopp.
Gut, kleiner Nachtrag zum letzten Mal, weil du mich gefragt hast, wie viele, ob wir Neuzugänge brauchen können für die Python User Gruppe.
Haben Sie das im Gremium diskutiert, ob Sie überhaupt?
Nein, das nicht. Gewollt? Aber wir haben 5 neue Leute gehabt bei der letzten Python User Gruppe. Ich habe die Leute leider nicht fragen können, wie sie auf uns gestoßen sind, weil
nur
sie.
Durch den Bierdacher Podcast.
Ich wollte gerade sagen, wenn Sie durch diesen Podcast hier gekommen sind, dann herzlichen Dank und bitte kommt's wieder. Die meisten haben sich allerdings geschlichen, bevor es vorbei war, weil wir machen dann doch eher länger. Ja, aber das ist verständlich. Wir machen doch eher länger und die haben dann halt irgendwie zusammengepackt und freundlich gegrüßt und sind davon.
Aber du meinst, sie haben also die Zeit, die sie da waren, waren sie angetan oder? Sind die Augen immer größer geworden?
wir waren nicht sehr high-level diesmal.
Okay.
Wir waren irgendwo so in der Mitte.
Also ich verstehe dich richtig, du hast ein Herz, also die Paiugat hat ein Herz für neu und frisch dazugekommen.
Immer. Wohl den Neulingen würde ich empfehlen, immer zum Python-Dojo zu kommen. Mhm. Neuigkeiten in dieser Hinsicht sind, wir haben den Termin jetzt umgedreht. Der wird jetzt immer am Mittwochstermin stattfinden, das heißt das nächste Mal im März.
Das nächste Dojo wird
an einem Mittwoch Mitte März stattfinden. Der genaue Termin wird immer erst einen Monat vorher festgelegt. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Das Februartreffen ist am 24. Und es wird irgendwie eine Veranstaltung zum Thema OpenStack geben. Wir schauen noch, wer da jetzt tatsächlich kommt und uns das vorträgt. Und wir werden auch andere Gruppen einladen. Und das hat das Potenzial, dass es ein bisschen eine größere Geschichte wird.
Hast du ja letzte Sonntag schon erzählt, dass vielleicht aus Köln jemand kommt?
Und genau, so irgendwas. Schauen wir mal.
Okay, gratuliere.
Ja, und ansonsten ist von der User-Gruppe nur mehr zu berichten, dass ich dein Thema aufgegriffen habe, nämlich Brighton, und dass ich dort drüber vorgetragen habe. Also.
Das heißt, du könntest uns in diesem Podcast erklären, was Brighton ist?
Kann ich nachher machen, obwohl das wahrscheinlich nicht mehr als 5 Minuten hergibt.
Oh, schade. Na gut, damit übergebe ich gleich an unseren zweiten Gast, den Peter. Mhm. Peter, was gibt's? Wie können wir neidisch werden auf deine Zugriffszahlen? Du hast 6 Millionen Downloads.
Ungefähr. Pro Tag.
Pro Tag, ja. Und draußen stehen diese Werbevertreterschlange, die fragen, wenn sie ab und zu sich nicht negativ über die Automarke XM äußern würden, würden wir ihnen so und so viele Autos dieser Marke.
Nein, ich kann mich kaum erwehren meiner Zugriffe, weil ich auch täglich sende.
Mhm. Ja, ja. Wir verstehen das.
Ja. Du hast unser cooles Facebook-Beta.
Ich habe schon lange nichts mehr gemacht. Mich plagt das schlechte Gewissen.
Natürlich, ja. Ja. Kriegst du so Fanpost, bitte Peter,
sende doch wieder mal was.
Leider so, nicht. Das ist das, was dich plagt. Also die Geschenkkörbe.
Kann aber auch daran liegen, dass aufgrund der Schneelage der Postel nicht zu mir kommt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Na, aber was ich bekommen habe, ich habe eine Einladung bekommen von der Deutschen Telekom, das war sogar schon vor Weihnachten. Da haben sie mich angeschrieben, ob ich nicht an einem Workshop teilnehmen will. Sie versuchen, man muss ein bisschen ausholen, die Deutsche Telekom investiert ja viel Geld in den Smart Home Markt.
Okay.
Wie so viele Telekom-Unternehmen. Das Problem bei Telekom-Unternehmen ist es, mit Telefon verdient man kein Geld mehr, mit Handy auch nicht. Internet ist de facto auch schon irgendwie abgegrast.
Was tun die jetzt, die Ex-Monopolisten?
Sie versuchen, andere Serviceleistungen zu verkaufen.
Klingeltöne?
Zum Beispiel, ja.
Netzneutralität.
Fällt mit dazu, T-Mobile in Deutschland hat ein Paket, wo man Spotify, also gibt es einen Handyvertrag mit Spotify inkludiert und sowas.
Das heißt, du kriegst Musik aus dem Handy.
Ja, genau. Und das Spotify wird nicht vom, also Spotify-Downloads werden nicht vom Datenvolumen abgezogen, sondern es ist flat. Wie die das separieren, habe ich keine Ahnung.
Aber Moment einmal, gibt es nicht sowieso in Deutschland Handys, die eine Internet-Flatrate haben, wie bei uns? Oder?
Ja, aber die haben nachher auch irgendwie eine Form von Limitierung. Aber es geht dann irgendwie noch 64K runter.
Genau, also das nennt sich dann Fair Use.
So. Das heißt, glaube ich, das, was man nicht will. Und wenn du dieses 1-Gigabyte-Limit hast, oder was auch immer pro Monat, dann wird das Spotify nicht abgezogen. Also zumindest in solche Richtungen gehen wir jetzt, was verständlich ist. Du kannst mit Internet de facto auch kein Geld mehr verdienen.
Aber da sind wir eigentlich genau dabei, oder? Das ist ja Netzwerkneutralität in dem Sinne.
Weil die heben sie damit
aus. Ein Service wird bevorzugt, es wird nicht ins Datenvolumen reingerechnet, das ist ein Deal zwischen den zwei Firmen.
Absolut, aber du zahlst auch präventiv dafür, also im Vorhinein. Du zahlst, ich glaube, es kostet 5 Euro mehr und dann darfst du Spotify laden, so viel du willst. Mhm. Ist fraglich, aber wie gesagt, das sind halt die Geschäftsmodelle und eines der Geschäftsmodelle ist eben, dass sie Smart Home Markt versuchen einzudringen.
Oh. Dass die Kühlschränke und Heizungsventile dann über die
Telekom. Na, die Telekom möchte eigentlich nur die Plattform dafür zur Verfügung stellen. Das nennt sich Kibicon bei denen. Mhm. Der Hintergedanke ist eigentlich der, den man von Android und iPhone kennt. Eine Hardware, die de facto dumm ist und einfach eine Plattform darstellt mit Interfaces und die Anbieter von diversen Hardware-Geräten dann Apps zur Verfügung stellen. Also du installierst dir eine, keine Ahnung, Koch-App, wenn du deinen Herd steuern möchtest. Oder eine Wecker-App, die dich in der Früh aufweckt. Oder eine Alarmanlagen-App, die deinen Zutritt kontrolliert oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und der Grundgedanke ist einmal nicht schlecht, weil wenn du einen Internetvertrag kaufst, bei wem auch immer, dann bist du de facto ja online und dann kannst du gleich dieses Paket mitkaufen, diese Hardware, dieses Stück Hardware. Ja. Also im Prinzip ist es nichts anderes als ein PC. Irgendein ARM-Prozessor, der da drin werkelt. Mhm. Also ich glaube, da kann man schon einiges Brauchbares damit machen. Ich spreche damit jetzt mal die Hacker an.
Ja.
Die vielleicht in den Apps herumprogrammieren. Also ich glaube, da, also das Potenzial ist da für das Ding.
Ist es offen genug, ist halt die Frage, dass man da was...
Naja, alles ist offen genug. Wenn es ein PC ist, kommt man da irgendwie rein.
Ja, du meinst,
Irgendwann früher oder später wird das Ding gehackt.
Ja.
Ja, und da war ich eben auf einem Workshop, wo... Versucht die Telekom stellt dieses Gerät zur Verfügung. Mhm. Und ja, jetzt kommt dann die IFA im Herbst, die Funkausstellung.
Ja.
Und ein Gerät ohne Funktionalität verkauft sich halt relativ schlecht.
Also sie brauchen Apps.
Sie brauchen nicht die Apps, sondern eigentlich die Killer-Anwendung. So wie beim iPhone, dass man halt immer online ist, braucht man eine Anwendung dafür. Mhm. Die Apps werden dann nachher von selber kommen, wenn der Need dafür da ist.
Also eine Stufe davor.
Eine Stufe davor, was könnte die Leute motivieren, dafür Geld auszugeben? Und da haben wir eben evaluiert, da waren mehrere Leute involviert in dem ganzen Workshop, hauptsächlich Leute, die sich in dem Bereich schon sehr engagiert haben und sehr viel gemacht haben. Und es wurde eben evaluiert, was könnte für Leute eine, aus unserer Sicht eine Anregung sein, oder nicht unbedingt eine Anregung, oder was ist aus unserer Sicht, Leute, die das schon, solche Technologie schon zu Hause haben, das Wichtigste an diesem Gerät oder an dem ganzen Smart-Home-Markt. Immer den Fokus auf Komfort. Das muss ich ehrlich sagen, hat mich ein bisschen verwundert, weil Komfort ist nicht unbedingt das treibende Argument, um sich sowas zu kaufen. Mhm. Normalerweise sind es Energieeffizienz, Sicherheit, was auch immer, aber nicht Komfort.
Ja.
Wenn ich ein Haus habe, dann... Also Komfort ist immer das Add-on. Beim Elektroauto würde heute auch keiner mehr Geld für einen elektrischen Fensterheber ausgeben. Das ist Komfort, das ist immer dabei. ABS im Vergleich ist Sicherheit, für das hat man vor wenigen Jahren noch Aufpreis gezahlt.
Stimmt, ja.
Das heißt, mit Sicherheit kann man verkaufen, mit Komfort eher nicht. Aber sie wollen unbedingt auf Komfort gehen, weil alle anderen auf Sicherheit gehen. Und da versuchen sie sich zu distanzieren.
Okay, das ist ja Plan dahinter.
Wir haben eben versucht, Szenarien zu konstruieren, noch dazu mit der Bedingung, dass es bis Ende August, Anfang September, was auch immer, fertig sein soll, um da einen Showcase für die IFA zu konstruieren.
Mhm. Was ist da rausgekommen?
Im Prinzip ist rausgekommen, natürlich mit dem Hintergedanken, sie wollen ja auch, ich hoffe, liegt da jetzt nicht zu viel, im Prinzip ein Schlafphasenwecker, der aber im Prinzip das Haus mit, also nicht, Schlafphasenwecker gibt es schon, gibt es auch fürs iPhone, alles klar.
Interessant.
Aber die Integration von externen Services, sei es jetzt Wetterberichte, wenn es schneit, möchte ich eine halbe Stunde früher geweckt werden. Wenn der Verkehr dann mit Integration mit Kalender, wenn der Verkehr hat, dann für meinen Termin.
Wenn es schneit, möchte ich eine Stunde später geweckt werden.
Das sind die Wohnungsbesitzer, die nicht Schnee räumen müssen. Wenn es schneit, möchte ich gar nicht geweckt werden.
Ja,
nein, dann mit Integration von Haustechnik mit Licht geweckt werden, Rollläden rauf und diese ganzen Späße, die eigentlich, das sind jetzt keine Rocket Science, aber gehen über das, was ein normaler Wecker kann, hinaus.
Ja. Ja, diese Schlafphasenwecker, die sind mir schon aufgefallen, da gibt es einen Haufen Apps. Und auch, eine Zeit lang hat man immer diesen...
Ja, aber der Hintergedanke war eigentlich dafür zum Beispiel ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, Nike Fuel Bands, im Prinzip Wearable Computing zu verwenden. Das sind, kommen jetzt Schrittzähler, Fitnessgeräte, entweder am Handgelenk, am Gürtel oder sonst wo.
Mhm.
Gibt es von Fitbit, gibt's das, die funken über Bluetooth. Über das Nike Fuel Band gibt es auch, das ist ein proprietäres System und das ist das eben dafür herangezogen wird. Und dann im Endeffekt dann eigentlich auch, wenn du ein generelles Device bei dir hast, das dich eindeutig identifiziert, kannst du es zum Aufsperren deiner Tür verwenden, anwesend, wenn du das Haus kennst, dann ob du zu Hause bist und dann eigentlich im Prinzip die ganze Schlange an Möglichkeiten, die sich hinten nachher gibt, damit abdecken. Aber im Prinzip Hauptaugenmerk oder der Showcase in dem Fall war eigentlich der Wecker, der im Prinzip einen Schlafphasenwecker simuliert und je nachdem mit Optionen, Möglichkeiten, ob du jetzt über das Vibrieren des Bandes geweckt wirst, über Licht, über Rollläden, die aufgehen, über die Weckzeit, die dynamisch verändert wird auf gewisse, durch gewisse äußere Faktoren und.
Mhm.
Und das wird dann vielleicht unter Umständen ein Case für dieses Ding.
Ja, spannend. Setzen Sie auf Komfort und genau das Ungemütlichste suchen Sie sich heraus, nämlich geweckt zu werden.
Das haben Sie sich nicht ausgesucht. Das war für uns eigentlich das Ding, wo uns das Haus am meisten unterstützt.
Mhm.
Ja, jetzt das Aufstehen ist im Prinzip der zentralste Punkt des Tages. Ob am Abend die Rollläden von selber runtergehen, ja, das ist keine Rocket Science. Aber beim Aufstehen hast du eigentlich relativ viele Komponenten drin. Du möchtest erstens einmal gemütlich schlafen, du möchtest zum richtigen Zeitpunkt geweckt werden, du möchtest angenehm geweckt werden.
Ja.
Die Zeit des Weckers, der mit dem Hammer auf die Klingel haut, ist einfach lange vorbei.
Mhm.
Du möchtest vielleicht mit Vogelgezwitscher und mit Licht oder sonst irgendwas.
Ja, stimmt insofern, weil es auch irgendwie eine wichtige Funktion darstellt und trotzdem im Komfort ist es irgendwie so ein Schnittfeld.
Ansonsten muss ich ehrlich sagen, mit Komfort tue ich mir immer schwer, weil Komfort ist wie gesagt immer dieses Add-on, das halt zufälligerweise mitkommt.
Ja. Mir wäre da eingefallen so Lichtinstallationen, weil das halt jetzt auch so modern ist, die intelligente Glühbirne mit allen Farben, die es darstellen könnten oder so.
Ja, aber würdest du dafür Geld ausgeben? Das ist immer die große Frage.
Nicht mehr als 20 Euro auf Kickstarter oder so.
Eben.
Du kannst aber Energieeffizienz auch aus dem Blickwinkel des Komforts betrachten, weil wenn du sagst, du hast überhaupt nichts Smartes an deiner Heizung und musst ständig irgendwie rauf und runter regeln und vorher wissen, wann das relevant ist, dass du 5 Grad mehr in der Wohnung hast, damit du 2 Cent sparst, ist das unkomfortabel im Vergleich zu einer automatischen Anlage, die das alles für dich erledigen kann.
2 Cent sparen und damit ist eigentlich der Hauptaugenmerk auf Energieeffizienz.
Ja schon, aber du kannst das auch händisch machen. Natürlich kannst du es nicht wirklich machen, aber es ist viel komfortabler, wenn du es automatisiert machst.
Der Komfort ist dann immer das Add-on. Mhm. Es ist auch komfortabler, wenn meine Rollläden am Abend von selber runtergehen. Der Hauptpunkt ist allerdings der Einbruchschutz.
natürlich. Aber der Glaube der Kunden wird wahrscheinlich eher sein, dass sie das im Griff haben oder dass sie nicht so viel sparen und abholen wirst du es wahrscheinlich nur mit dem Komfort.
Das weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt denke daran, an einen Neubau, an ein Haus, wie viele Leute für den Komfort investieren, ach, da gehe ich halt am Abend von Raum zu Raum und lasse die Rollläden runter. Im Endeffekt tut man es nicht. Aber da wird halt dann gespart. Na, das tut man nicht weh. Aber wenn ich jetzt jemanden, es gibt immer eine Frage bei dem ganzen Ding. Wie verkauft man Smart-Home-Komponenten? So, die einzige Frage ist, je nachdem, wie viel ist mir mein Leben wert, wie viel ist mir die Sicherheit meiner Familie wert, wie viel ist mir die Sicherheit meines Hauses wert. Sicherheit meines Hauses wäre zum Beispiel ein Brandmelder. Sicherheit meiner Familie wäre eine Alarmanlage. Natürlich kriege ich Add-ons dazu mit, wenn ich eine Alarmanlage habe, dann kann ich mein Licht automatisch stellen. Dann kann ich es von mir aus auch mit dem iPhone oder mit dem Android-Phone von der Couch beim Fernsehen machen. Aber kein Mensch gibt das Geld, das ich für die ganze Lichtinstallation brauche, dafür aus, dass ich auf der Couch sitze und mit dem Telefon mein Licht steuere. Vielleicht kann sich irgendjemand von euch noch an die RWE-Werbung erinnern mit Klaus-Maria Herbst. RWE Smart Home ist die erste Werbeserie von, wie RWE Smart Home vor Jahren herausgekommen ist. Klaus-Maria Herbst sagt was? Dieser Stromberg. Stromberg, genau. Der einfach vor seinem eigenen Haus gestanden hat und mit einem, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube, das war die erste Serie von iPhone, das Licht auf und ab gedreht hat.
Bitte, ich
das
bin Bäcker von dem einschlägigen Kickstarter-Projekt.
Ja, es ist super. Ich sage auch gar nichts dagegen, dass man das
Licht auf und ab dreht.
Ich habe das auch sehr genossen, wie ich jetzt dann vor Weihnachten krank war und du liegst im Bett und kannst alles von deinem Handy steuern. Aber das ist nicht so viel, wenn man Geld ausgibt. Das ist eben genau dieses Add-on, das du dazu bekommst, aber kein Mensch kauft sich, ja, weil ich möchte jetzt vor dem Ausstehen mein Licht steuern können. Das ist nicht diese erste Hürde des Anschaffens, das ist immer das Problem.
Ja. Das ist aber ein Anreiz bieten, ja. Also die Telekom auch entscheidend. Prinzipiell würde ich sagen, so für den ersten Heimgebrauch reicht ja eigentlich, wenn das zu Hause der WLAN oder irgendwas mit bespricht oder so. Gerade bei so Komfortgeschichten.
Wie beim Wecker oder so. Telekom deswegen, weil der Markt schreit danach, er möchte aus einer Hand haben. Es gibt halt wenige Bastler am Markt, also nicht die potenziellen Kunden sind nicht die, die mit dem Lötkolben in der Hand darstellen, sondern die wollen das alles in einer Hand haben. Noch dazu ein vertrauenserweckendes großes Unternehmen. Das haben wir im Studien gezeigt, welche Unternehmen sind das? Das sind die Stromanbieter. Deswegen wird es in Österreich auch vertrieben von der EVN oder von der KELAG in Graz oder Wien Energie verkauft jetzt solche Lösungen. Die sind übrigens von Max Cube, diese ganzen, das können Heizungssteuerung. Und andere große Unternehmen werden eben Telekom-Unternehmen und deswegen auch in Deutschland macht das ziemlich Sinn. In Österreich ist da, sind wir natürlich hinten nach, aber irgendwann wird es kommen.
Ich finde das sehr erfreulich, also dass so große Unternehmen nicht wissen, was sie tun sollen. Das schafft ja praktisch Jobgelegenheiten dann für Theologie und Philosophiestudenten. Ja, so für großes Unternehmen sucht.
Steht zur Verfügung. mal dezent eingeworfen.
Sind sie ein Großkonzern, wissen sie nicht, was sie tun sollen und wozu sie eine Existenzberechtigung haben?
Fragen Sie Peter. Der Horst wird die E-Mails gerne weiterleiten
an mich. Ja, gerne. Ja. Schreiben Sie an den Biertaucher-Podcast.
Wir leiten Unmengen an Mails.
Wir geben Ihnen Tipps, was Sie tun könnten mit Ihrer vielen Kohle.
Jo. Nein, ich glaube, nichtsdestotrotz ist es ein Markt in der Zukunft und es wird sich viel tun. Man sieht es auch jetzt. Was ist da in Deutschland? Cebit ist das jetzt in Deutschland.
Ah, die gibt es ja auch noch.
Ja, da tut sich auch einiges. Ja. Cebit ist auch sehr smart-home-lastig momentan. LG hat wieder Küchengeräte rausgebracht mit mehr Touchscreen als Kochfunktionalität.
Endlich, bitte. Wann kommt sie, die titternde Kühlschrank?
Wird kommen. Also ein Kühlschrank mit Netzwerkanschluss steht schon quasi.
Blogging, ist das nicht eher was für Tumblr oder,
nein, das
oder Instagram?
Ja.
Nein, den Kühlschrank kann ich mir sogar noch vorstellen. Weil ich mir mal dann denke, ist ein Herd mit Touchscreen, ob das zielführend ist. Ich weiß nicht, ob die Design auch wirklich kochen, wenn du gerade einen Kuchen backst und die Hände voller Teig aus und jetzt möchtest du den Herd aufdrehen am Touchscreen, ob das so mit Scroll und mit der Wischbewegung, ob das so toll ist.
Du musst einfach den Touchscreen direkt neben der Herdplatte anordnen.
Aber irgendwie müssen sie ja die Zeit überbrücken, bis die Stimmerkennung halbwegs hinhaut.
Stimmt.
Die müssen doch Sachen verkaufen und keiner kauft mehr ein neues Gerät, wenn es das gleiche kann, wie das sie schon daheim haben.
Ja, aber der Touchscreen jetzt wirklich in der Küche der Bringer ist, wenn man die fetten Hände...
Es fehlt der Küchenroboter mit Spracherkennung. Siri, bitte ein Spiegelei.
Ja? Kommt schon. Ja, soweit dazu. Zweites Thema, wenn ich das gleich anbringen möchte. Letzte Woche bin ich über ein Magazin gestoßen. Von Raspberry Pi.
Ein freies Magazin
im PDF-Format. Im PDF momentan noch. Ich glaube, sie haben gerade das Crowdfunding zusammen, um die ersten 10 Episoden zu Papier zu bringen.
Seien wir präzise, frei im Sinne von gratis oder frei im Sinne von ordentlich lizenziert?
Ich glaube sogar beides, wobei ich ehrlich gestehen muss, ich habe die Lizenz gar nicht durchgelesen. Bin darüber gestoßen, es hat mich sehr an meine Jugend erinnert, die doch schon einige Jahre zurückliegt. Das ein oder andere an die Computer machen Spaß-Serie von Chip mit diesen Robotern und Code-Snippets werden in dem Magazin ist übrigens Codesnippets in Python, werden in dem Magazin auf virtuellem Lochpapier angedruckt, so total auf Retro.
Zweifärbiges, ne? Wo
zweifärbiger, natürlich, natürlich.
Ich glaub, und wie heißt jetzt dieses Magazin und worum geht
es? TheMagpie.com.
Das hat mit Macintosh zu tun?
Mac hat es gar nichts zu tun, Mac mit Gustav, also Magazin.
Mac mit Gustav?
Mac mit Gustav. Das Mac ist das Gegenteil.
Also Mac Magazin. Okay. Also MacPie.
Oh, Mac okay, okay. Magazin.
Raspberry Pi. Ein doppelter Wortwitz, oder? Dreifacher Wortwitz.
Ich weiß nicht, ob der also beabsichtigt
hat. Magazin, Raspberry Pi, ja. Raspberry Pi. Die Elster, warum auch immer. MacPie da.
Keine Ahnung, ob dieser bei Wortwitz beabsichtigt war. Auf jeden Fall, das Magazin ist, dürfte schon von einem älteren Semester geschrieben werden. Eben im Stile der 80er Jahre Computerbücher geschrieben.
Und das ist auf Englisch? Oder
auf Englisch. Auf Englisch, ist Englisch, das. Ja. Mit Codesnippets.
Und das sind so dann nette Bastelanleitungen oder Ideen?
Ja, ja, was kannst du mit deinem Raspberry mal alles machen? Cool. Mit klassischer Fall Spiele programmieren, so diese ganzen 80er Jahre Konsolenspiele. Super.
Hast du einen zu Hause?
Selbstverständlich, gehört in jeden gut sortierten Haushalt.
Sehr gut, Anwendungsgebiet,
Anwendungsgebiet momentan ist ein Icecast und Dark Ice Server, der im Prinzip hinten auf meinem Mischpult dranhängt und mir die Möglichkeit gibt, meinen PC im ganzen Haus über die dezentrale Audioanlage, also sprich über die Logitech Squeezeboxen zu verteilen.
Habe ich auch.
Was, die Squeezeboxen? Eine feine Geschichte.
Super.
Macht speziell viel Sinn, wenn man in einer Firma mit vielen Telefonkonferenzen arbeitet. Mhm. Einmal kurzerhand, das Telefon hängt ja bei mir auch am Mischpult, das Ganze mal im Wohnzimmer zu verteilen und bei Read-Only-Conf-Calls einmal im Wohnzimmer zu sitzen. Eine Telefonkonferenz auf Dolby 5.1 Anlage macht schon verdammt viel Spaß.
Schön.
Und jetzt mache ich gerade einen Versuch.
Die Arbeit gerne nach Hause bringen, ne?
Ich arbeite sowieso die meiste Zeit von zu Hause, wo ich jetzt im Büro sitze, im Wohnzimmer, das Wohnzimmer schon komfortabler.
Also du streamst durch die gesamte Wohnung Sound.
Ja, von A nach B überall hin, wo es mir gerade beliebt. Und zur Not auch...
Was sind die Squeezeboxen genau?
Squeezebox ist im Prinzip ein Internetradio von der Firma Logitech. Saugünstig. Und da, also saugünstig heißt 100 Euro.
Die waren ursprünglich eine eigene Firma, sind von Logitech aufgekauft worden. Und Logitech hat es noch nicht geschafft, sie zu ruinieren.
Squeezecenter haben sie früher geheißen.
Ja. Ich hab Squeeze. Und was bedeutet das Internetradio? Der hat einen WLAN-Zugang?
Oder? Ja, entweder WLAN oder normales LAN. Und im Prinzip ist es ein MP3-Decoder, kann man fast sagen. Und du kannst jeden MP3-Stream, kann auch OGG, glaube ich.
Ja, und wie?
Ich bin mir nicht sicher.
Also die neuen können es.
Ich habe alles auf FLAC und ich bin mir nicht sicher, ob das umkodiert wird. Ob das nicht direkt hingestreamt wird.
Es macht viel der Server, aber nicht alles. Ich glaube, die neuen können es.
Jedenfalls.
Die neuen sind relativ stark sogar schon, die neuen Geräte. Ich habe noch die Boom jedenfalls auch noch, die alte.
Unterschied.
Und der große Vorteil bei denen ist, es gibt APIs auch für Java, du kannst das Ding einfach komplett remote kontrollieren und da wieder diese Anwendung
mit Backup. Aber wie hat das einen Radiosender-Wahlknopf oder dann einen kleinen Bildschirm?
Ja, nein, es hat immer, die neuen haben jetzt Bildschirm mit Scroll und Touch und weiß nicht was.
Es gibt welche mit Touchscreen, es gibt welche komplett ohne User-Interface, dafür gibt es Fernsteuerung.
Gibt es nicht mehr, aber die Boom und die ganzen gibt es immer mehr. Es gibt nur noch die Radio und die.
Das ist schade.
Touch.
Da hat es welche gegeben, so im Stil
der Ghetto-Anlage,
wo dann dafür die Fernsteuerung einen kleinen Screen gehabt hat und so weiter und so fort.
Sie haben es jetzt leider, die Logitech, ein bisschen geändert. Es hat auch diese Buben gegeben. Das war eine Stereo mit OLED-Display und einzeilig.
Und gib zu, mit diesem Luxusgerät hörst du natürlich den Biertaucher-Podcast im Wohnzimmer auf Dolby.
Ich höre vieles. Erstens, mal im Wohnzimmer habe ich den Vorteil, dass ich es am großen Verstärker hängen habe. Das heißt, meine Frau kann nicht einmal mehr unterscheiden, ob ich jetzt einen Podcast höre oder einen Radiosender.
Wir sind in seinem Wohnzimmer, kannst du das vorstellen?
Das heißt, immer stell mir den Radiosender ein, weil Podcasts habe ich nicht in den Favorites teilweise drin, sondern die kopierst einfach Copy-Paste in MP3-Stream. Aber es macht dann de facto keinen Unterschied. Man hörst jetzt einen MP3 von der Festplatte, hörst du einen Radiosender, hörst du Podcast, was auch immer. Ja, wir sind jetzt auf dem Thema gekommen. Ah ja, genau, der Raspberry Pi streamt das genauso hin. Wenn ich jetzt ein YouTube-Video im Büro laufen habe, kann ich mir den Audio im Wohnzimmer anhören.
Cool,
wenn mir danach, du hast dann natürlich ein Delay mit den ganzen Buffern und alles, aber das spielt im Normalfall keine Rolle.
Das kann man tweaken.
Ja, sicher.
Ja.
Aber das ist halt die Low-Budget-Multi-Room-Audio-Variante, die ich ja präferiere mit dieser ganzen, deswegen auch Hausbus, also Smart-Home-Podcast. Es muss nicht immer alles teuer sein, es gibt günstige Varianten auch. Und der Vorteil ist, wenn du das schon mal ausprobiert hast, Wohnzimmer und Küche habe ich jetzt mittlerweile Radios, die zwei synchronisiert, die teilen sich einen Buffer. Das heißt, du hast zwischen diesen beiden Radios kein Delay. Die sind auf die Millisekunde gleich. Die teilen sich einen Buffer und synchronisieren sich übers Netz. Nachteil ist, wenn bei einem der Stream abbricht, bei mir hängt der eine über WLAN, der andere über LAN dran. Wenn beim WLAN der Stream abbricht, bleibt der zweite auch stehen.
Okay, du hast dann ein Point of Failure.
Genau.
Okay.
Aber weil Küche, ich habe eine offene Küche, in der Küche möchtest du natürlich auch Radio hören und bevorzugt natürlich denselben Sender oder denselben Stream und du möchtest da kein Delay haben aufgrund der verschiedenen Buffer. Das Delay sind ja keine Millisekunden, sondern ab bis zu 30 Sekunden habe ich es eingestellt bei mir, aufgrund der Internetleitung. Also alles, was zunächst einkommt. Und das macht dann nicht unbedingt das audiophile Vergnügen.
Ja.
Und das ist dabei synchronisiert und der Vorteil ist auch, wenn du einen Radio bedienst, der zweite macht mit. Bis auf lauter leise, das ist separat. Du könntest theoretisch gesehen, wenn man es jetzt ganz auf die Spitze treibt, alle Radios im Haus synchronisieren und alle spielen dasselbe. Macht wenig Sinn, außer bei der Tonausgabe von irgendwelchen Alarmmeldungen, weiß nicht, das brennt.
Intruder.
Und wenn es brennt, ist man es im Prinzip auch wurscht, ob es synchronisiert ist oder nicht.
Eine kleine Soundbox. Hast du schon Nützliches drinnen gefunden im Magazin? Konntest du auch schon wirklich drin schmökern?
Ich habe schon geschmökert, habe aber noch nichts nachprogrammiert. Nützlich, es ist. Es bringt dir einen auf Ideen, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht geschlagen. Ich habe mit Python noch nichts am Hut.
So leid soll es gehen.
Wieso schaust du in meine Richtung?
Ich weiß auch nicht, woher die Faust kommt.
Warum? Nein. Wieso?
So.
Ja. Wir akzeptieren andere Computersprachen. Also.
Nein, ich bin ja von der Java-Ecke.
Okay. Das sind deine Schmerzen.
Ja.
Warum sollte ich dann noch
leide sie dir. Okay. Ich danke für dein Mitgefühl.
Sagst du nur noch einmal, wie man zu diesem tollen Magazin kommt?
Sag ich nicht, ich schicke es da in die Shownotes, dann kann ich da draufklicken.
Okay, und hier für die Leute, die wie der Gregor zum Beispiel meine Shownotes nie lesen,
vielleicht eine Frage. TheMagpie.com. TheMagpie.com.
TheMagpie.com.
TheMagpie.com. Nicht so schwer.
Apropos endlos Papier, das hat mich nämlich auch nostalgisch gestimmt. Ich hatte ja früher noch für einen C64 einen Psychosha. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sagen konnte. Einen Psychosha-Drucker.
Okay, so einen Nadeldrucker.
Nadler. 8 oder 9 Nadeldrucker
ja,
oder was?
Der so
richtig, also wirklich der Sound war schön, weil hat die so die erste, oberste Schicht des Trommelfells aufgeraut, hat man so das Gefühl. Das hat sich ewig eingebrannt. Ich habe auch damals Tonnen an diesem Endlospapier gekauft. War super.
Mit Lochrand?
Ja, eigentlich schon.
Also ihr unter 30-Jährigen also, da draußen, das war anders. So, wie man früher gedruckt hat.
Nicht eigentlich schon, sondern ja.
Ich dann vor Internet.
Mein Vater hat mich ins Büro mitgenommen und dort haben sie irgendwelche, schieß mich tot, 24 Nadeldrucker gehabt. Die haben
das 300, war schon cool.
300 Zeilen die Minute gedruckt, aber nicht A4 breit, sondern 1,20 Meter breit.
A20?
Jetzt kannst du dir vorstellen, wie laut das dann ist.
Ja, wenn das drüber raspelt.
Ich habe keine Rockkonzerte gebraucht, um mein Gehör zu ruinieren.
Ja, später hatte ich dann einen Rolls-Royce und viele hatten den Star LC10 oder so.
NL10. Ja, den,
und das war dann schon ein Klassiker.
NLQ, Near Letter Quality. Der hat fast so schön fast so drucken schön. Können, dass du es für einen Brief machen konntest.
Wow,
fast.
Wow, ja. Mhm.
Dafür hat er aber auch, glaube ich, mit der Nadel viermal auf einer Zeile hin und her fahren müssen.
Ja, es kam dann drauf an, man konnte auch die Qualitäten einstellen und dann ist man manchmal mehrmals drüber gefahren.
Wahnsinn.
Ja, damals drucken war noch was Besonderes.
Damals die gute alte Zeit.
Ja, wir erzählen vom Krieg wieder mal.
Na gut.
Du schieß jetzt mal los mit deinem Interview, oder?
Ach so. Ja, das Interview habe ich schon aufgezeichnet. Ich hoffe, der liebe Gregor tut das am Ende der Sendung ganz am Schluss dran kleben an den Podcast. Liegt am Serverchen im heutigen Datum. Teaser ist nur kurz an. Also ich war beim Austria Game Jam. Der dieses Wochenende war und ich war nicht bei der Schlussveranstaltung, sondern beim Besuchstag am Samstag und habe mit den Organisatoren geredet. Und meine
gerne mal noch kurz, was ist das?
Also Austria Game Jam ist der österreichische Ableger vom Global Game Jam. Global Game Jam ist sozusagen ein Wochenende, eben um dieselbe Zeit, wo halt weltweit Leute versuchen, innerhalb von 48 Stunden zum vorgegebenen Thema ein Spiel zu programmieren. Mhm. Das Spiel muss frei lizenziert werden, also Creative Commons Lizenz oder vergleichbare. Und das wird dann alles auf hochgeladen. Und man kann jetzt, wenn man nach Global Game Jam auf die Seite guckt, kann man sich eben anschauen, was da in 48 Stunden rausgekommen ist, sich inspirieren lassen, die Projekte weiterentwickeln oder eben den Leuten sagen, ja, das ist so cool, macht es doch fertig oder macht es noch weiter. Und ist halt eine schöne Sache, speziell für Studenten oder Spieleliebhaber, die einfach einmal ein Spiel programmieren wollen oder auch die jetzt sozusagen sich mit einer Sprache beschäftigen wollen und ein konkretes Projekt dafür suchen. Also wer jetzt zum Beispiel gerade Python oder Pygame lernt, kann dort hingehen oder wer jetzt sagt, okay, ich wollte eigentlich immer schon mal was mit HTML5 Games machen, aber war immer zu faul dazu, der geht einfach hin und dann findet man sich dann so in Gruppen zusammen, zu einem guten Thema halt und dann, also mehrere Leute haben mir das
da gesagt.
Ich habe eigentlich bis jetzt war ich bei allen dabei eigentlich und das war jetzt das erste Mal, dass ich nicht dabei war, weil, ganz toll, sie waren sofort ausverkauft. Sie waren, ja, es kommt im Interview dann vor, also sie haben jetzt so viel Zulauf bekommen, dass innerhalb von ein paar Stunden sie praktisch ausverkauft waren und sehr schöne Sache, sie werden also expandieren. Nächstes Mal wird es größer.
Szene scheint es gut zu gehen.
Scheint gut zu gehen, ja. Und ist auch, also ein persönliches Erlebnis auch, der Typ, mit dem ich letztes Mal zusammen programmiert habe in einer Gruppe, der hat mir jetzt erzählt, ja, also sie haben jetzt eine Spielefirma gegründet mit ihrer Engine. Also damals hat er mir nur erzählt, das will er machen und so und er hat das eine tolle Idee und jetzt ist er Founder, hat mir ganz stolz seine Visitenkarte gegeben. Also man lernt coole Leute dort kennen.
Ja.
Aber hallo,
der Harald. Ja, scheint so, als wäre das Thema Spiele in letzter Zeit immer stärker vertreten. Also
Spiele
vom Subotron.
Deindustrialisierten Hi. Gesellschaft. Servus, Harald.
Hi. Harald.
Lass mal den Typen da sitzen. Aber na gut, dann würde ich sagen, übergebe ich das Wort an den Hopp und möchte endlich wissen, was Brighton wirklich ist.
Brighton. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Ich habe es mir angeschaut, um ein bisschen das Programm aufzufüllen beim Python User Group Treffen. Brighton steht für Python im Browser.
Mhm.
Ich habe zuerst gedacht, das ist irgendeine Art Plugin für den Firefox oder sowas, aber nein, es ist einfach ein JavaScript, das offensichtlich in der Lage ist, Python zu interpretieren.
Also in Wirklichkeit rennt JavaScript im
Browser. In Wirklichkeit rennt natürlich nach wie vor JavaScript im Browser. Man kann sich das Ganze anschauen unter Brighton.info. Ist recht einfach gemacht. Man lädt sich einen Tarball runter und packt den auf seinem Server und bindet den dann in seinem HTML-File ein.
Also du musst das am serverseitig installieren, damit das funktioniert?
Naja, nicht wirklich installieren, du musst nur dieses JavaScript irgendwo zur Verfügung stellen, damit sich der Client...
Also das ist ein riesiges JavaScript, das könnte ich auch
auf meine
Offline-Seite machen, wenn ich das bei mir haben will.
Das ist nichts, was am Server ausgeführt wird, das ist nur zum Runterladen. Und das bindest du dann einfach ein per Script-Tag in deinem HTML. Dann musst du... in deiner Onload-Methode, also das wird ausgeführt, sobald die Seite vollständig geladen ist, musst du noch die Brighton-Funktion, das ist noch eine JavaScript-Funktion, aufrufen und die geht dann im Endeffekt durch die ganze Seite und sucht sich alle Script-Tags heraus, die als Attribut nicht Text-JavaScript haben, wie es normal ist, sondern eben Text-Python.
Okay.
Und dort drinnen können dann einfach Python-Skript stehen, die dann ausgeführt werden.
Und das JavaScript ist gescheit genug, dass es jeden Python-Befehl inklusive der Libraries wie Time und Random und so...
Mit Einschränkungen. Mhm. Du kannst da anschauen, was alles fehlt. Mhm. Manche Sachen fehlen natürlich klar, wie zum Beispiel Open, weil es im Browser natürlich keinen Sinn hat, eine Datei öffnen zu wollen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber zusätzliche Befehle, wie zum Beispiel einen Befehl für jeden HTML-Tag. Das funktioniert dann ein bisschen wie jQuery oder sowas, wo man sich einfach oder es gibt eine Funktion, nein, es ist ein Dictionary, ein Python-Dictionary namens Doc und die Keys für dieses Dictionary sind einfach die HTML-IDs von allen Tags in der Seite. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel
irgendwo... Ich kann auf das DOM-Baum-Modell zugreifen.
So kannst du auf den DOM zugreifen, so ist es. Also wenn du irgendwo ein Paragraph definierst mit der ID main, dann kannst du in deinem Python-Script sagen, gib mir doc, eckige Klammer, Anführungszeichen, main.
Cool.
Und dann hast du Zugriff auf dieses HTML-Tag und kannst dann Sachen reinschreiben oder auslesen und so weiter und so fort. Es gibt einige Demos auf der Seite. Unter anderem gleich auf der Homepage ist ein Demo von einer Analoguhr, so eine Bahnhofsuhr.
Das ist ja mit so einem HTML5 Canvas, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das ist mit Canvas gemacht. HTML5-Technologie, schlag es nach, wenn euch das interessiert. Man kann auf jeden Fall jetzt zeichnen, ohne dass man irgendwelche Bilder oder Flash braucht.
Also ich kann mit Python auf der Webseite zeichnen, ohne Flash.
Genau, und das Ganze animieren und so weiter und so fort. Es gibt dann auch noch ein Demo von so einem kleinen Ego-Shooter in einem Labyrinth. Das
dürfte
ursprünglich ein JavaScript-Demo gewesen sein, das hat jemand in Python übersetzt.
Also mit WebGL oder?
Nein, in 2D auf Canvas.
Okay.
Also ist
also nicht rasenschnell
dann. Es ist erstens einmal nicht rasenschnell und zweitens einmal ist es halt wesentlich CPU-intensiver und langsamer als die JavaScript-Version.
Ja,
Und das ist halt generell das Problem, wenn man solche.
Also da JavaScript jetzt erst einmal Python verstehen muss, sozusagen, wird das Ganze nicht schneller. Also wenn ich gleich in JavaScript.
Das ganze Projekt schaut für mich nicht so aus, als hätte da jetzt jemand tausende Stunden in die Optimierung reingesteckt und man kann sicher noch was machen. Aber aufgrund dieser Indirektion, dass man eben einmal über JavaScript drüber gehen muss, wird es wahrscheinlich auf immer relativ langsam bleiben.
Und so ist es sozusagen cool jetzt für Leute, die lieber Python coden als JavaScript, oder findest du es eher nur eine Demo oder eine Spielerei, oder glaubst du, das kann schon Zukunft haben?
So wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall eine Spielerei. Vielleicht, vielleicht wäre es ein Spalt in der, vielleicht würde es die Tür einen Spalt aufmachen in die Richtung, dass man, weil jetzt hat man wenigstens irgendeine Methode, wie man Python in eine HTML-Seite kriegt, und wenn sich das verbreitet, ich roll mit den Augen für die Leute, die es nicht sehen, wenn sich das verbreitet, dann könnte man vielleicht einen Grund haben, ein richtiges Plugin für die Browser zu machen oder überhaupt Python in die Browser einzubauen. Das ist alles sehr, sehr unsicher und sehr
nützlich. Aber du meinst, es wird jetzt nicht der JavaScript-Killer werden?
Nein, ich glaube nicht. Also im Moment für die Leute, die sich um JavaScript herumdrücken wollen, da gibt es andere Dinge, angefangen von CoffeeScript. Ich bin mir nicht sicher, ob PyPy, glaube ich, kann nach JavaScript kompilieren. Also man kann Python schreiben und dann das übersetzen in JavaScript, und das läuft wesentlich schneller als Python. Es ist eine herzige Spielerei. Ich habe es immerhin geschafft, innerhalb von einer halben Stunde, und das aber auch nur, weil ich Probleme gehabt habe mit der Canvas-API von diesem Python, ein Apfelmännchen zu programmieren. Okay. Das habe ich dann in ASCII-Art ausgegeben, weil halt der Pixel-Zugriff nicht so toll ist bei dem Canvas momentan in Python. Das kann man vielleicht noch irgendwie fixen. Das ist ganz, man kann ganz herzige Sachen machen. Vielleicht als Teaching-Tool auch nicht schlecht, weil man hat wesentlich schneller Zugriff auf eine grafische Ausgabe, als wenn man jetzt irgendwie Pygame verstehen muss. Oder,
vor allem mit Pygame bist du das nicht mit dem Browser dann. Ne?
So ist es.
Ja. Ich muss sagen, ich sehe genau, was du angesprochen hast, ich sehe da gerade im Education-Bereich extrem große Vorteile dadurch, weil du kannst jetzt einer Klasse hergehen als Lehrer, sagst, ich bringe euch Python bei und jetzt machen wir ein bisschen was im Web, ohne dass du wahnsinnig viel umlernen musst mit den Leuten.
Ja, das kann funktionieren. Muss man sich halt im
Bett anschauen. Mit einem Erstsemester möchtest du ja nicht performant sein, da möchtest du denen zeigen, dass du überhaupt was zusammenbringst.
Da reicht es, dass man irgendwas hat, aber man muss halt wirklich vorher vorbereiten, damit man dann nicht in irgendwas reinrennt, was plötzlich nicht funktioniert. Okay. Also wie ich eben zum Beispiel festgestellt habe, dass ich keinen Zugriff, ich habe zwar Zugriff auf das Canvas, ich kann Linien zeichnen, Kreise zeichnen, Farben setzen, alles drumherum, aber ich kann einzelne Pixel nicht setzen.
Weil es den Befehl einfach
weil ich auf diese, es ist nicht, es gibt eigentlich im Canvas kein Set-Pixel, Get-Pixel, sondern du musst die Bytes-Daten laden, verändern, das ist dann ein Array in JavaScript, das veränderst du und dann schreibst du es wieder auf das Canvas drauf. Und, aber dieses Array gibt es nicht in Python, in Python. Noch auf das hast du einfach keinen Zugriff. Genau, ich nehme mal an, das muss man irgendwie dazu programmieren.
Ja. Coole Sache, danke.
Ich danke für das Thema, das ich als Kurzvortrag habe vorbereiten dürfen.
Das ist voll super. Das ist so, als könnte ich irgendwie einen Rechercheauftrag outsourcen. Einen hochbezahlten Outsourcing-Wissenschaftler. Zum Thema hochbezahlt und dann von draußen. Wir begrüßen den Harald. Servus, Haustechnik Harald.
Ja, hallo.
Was führt dich zu uns? Wolltest du mit Peter ein Privatgespräch führen? Oder hast
das
du
auch, ja.
Okay, okay.
Ja, was gibt es für Neuigkeiten bei OS Domotics? Ja, wir sind in Chemnitz, kriegen dort einen Stand und präsentieren dort eben Smart Home mit offener Hardware, offener Software, mit Netzwerktechnologie, eben 6LoPAN. Wer das nicht kennt, das ist IPv6 über Constraint Funknetz, also man hat wenig Energie, wenig Bandbreite und so weiter.
Und außerdem ist dein zweiter Spitzname, habe ich gehört, 6LoPAN Harald, ne?
Ja.
Ich habe dann noch was.
Bitte.
Ich muss nicht jetzt dazwischen unterbrechen, nur kurze Nebenbemerkung. Im MetaLab ist jetzt aufgetaucht, wieder dieses MetaSense aufzutauen. Das ist ein altes Projekt, wo man, da hat man im Internet nachschauen können, ob gerade was los ist im MetaLab.
Achso, so wie eine Java-Café-Kamera fürs MetaLab.
So quasi einfach ein buntes Birndl auf der Homepage, wo man nachschauen kann, ob man einen Schlüssel braucht, um reinzukommen. Okay. Früher war das noch relevant, inzwischen ist das ja nicht mehr so mit 24 Stunden Anwesenheit im MetaLab. Jedenfalls, das Ganze ist dann ein bisschen aus dem Ruder geraten und die Leute haben jetzt Ideen wie CO2 und Kohlenmonoxid-Level messen im Chemielabor. Jedenfalls, ich habe sie in eure Richtung geschickt. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich bei euch informieren, wenn ihr das sinnvoll machen kann.
Ja, was gibt's noch Neues? Es gibt einiges Neues. Ja. Also wir haben jetzt demnächst eine neue Version für den Edge-Router. Das heißt, es beruht auf dem neuen Kernel 2.6.36.
Was kann sie besser?
Schneller ist der Kernel. Man hat jetzt mehr Platz im Root-File-System. Was ist noch neuer? Ja, genau, und dann ist jetzt dabei ein HTTP-Core-Proxy. Das heißt, du kannst jetzt über HTTP Anfragen stellen, die dann über das Proxy-Skript umgesetzt werden in Coop, UDP. Das bedeutet eben, du kannst es über die Ferne, über IPv4, wenn du willst, über den Coop-Proxy auf IPv6 zugreifen und die Werte im Coop-Protokoll, das eigentlich über UDP funktioniert, die Werte abfragen. Warum geht das? Das hat den einfachen Grund, dass man HTTP auf Coop einfach mappen kann, weil es im Prinzip das gleiche Protokoll ist, nur über UDP. Also das gleiche Protokoll meine ich, verwendet die gleichen HTML-Befehle, nämlich get, put, delete und post, und verwendet auch die gleichen Rückgabewerte wie 404 und so Sachen. Dadurch lässt es sich ganz einfach mappen. Und ich habe in die Community rausgeschickt, es wäre doch recht nett, einen Proxy zu haben. Und für Squid gibt es ein Plugin, dass man Coop reden kann und eben einen Proxy machen kann. Nur der Squid ist ja relativ groß. Das hat das Mekal gehört, der Göster, hat gemeint, aha, aber das ist ja viel zu groß. Und einen Tag später kam ein CGI-Skript, was genau das macht.
Von
Göster. Es wird eben morgen eingecheckt und dann kann man auf die Shownotes verlinken, wenn es interessiert. Das ist in der Bash geschrieben und funktioniert wirklich. Das ist genial.
Ja, das ist auf Deutsch, was kannst du damit machen? Damit kannst du deine IPv6-Geräte besser steuern?
Oder? Naja, zum Beispiel, wenn ich meine, du hast irgendwo ein Haus, wo die Eisbären herumlaufen und du eigentlich nur einmal im Jahr bist, nämlich zu Weihnachten zum Beispiel. Okay, ne? Jetzt hast du dort leider ja nicht so tolle Provider und hast jetzt ein kleines Mode, wo man eine SIM-Karte reinsteckt, aber leider genatet mit IPv4 und hin und her. Jetzt kannst du dort einen Edge-Router hingeben, aber da redet ja nur IPv6.
Okay.
Über dieses Skript hast du jetzt die Möglichkeit, jeden Knoten abzufragen über IPv4. Und kannst es über die Ferne über IPv4 IPv6 Knoten abfragen. Okay, mit dem Core-Protokoll, also obwohl du nur HTTP-Zugriff brauchst.
Obwohl die Com-Chat das Internet hat, kannst du genau der Befehle geben, vorheizen, während du noch hinfährst und so.
Ja, genau.
Okay.
Das heißt, du hast die Möglichkeit über HTTPS oder irgendwie reines HTTP, TCP, auf IPv6 zuzugreifen, auf UDP Core-Protokoll. Und gibst einfach die URL an, gibst als HTTP-Doppelpunkt statt Coop-Doppelpunkt.
Harald, ich habe im Wesentlichen das Wort einfach verstanden, aber ich glaube dir das voll, so wie du das sagst.
Ja, ich meine, alle, die wissen, wie ein Browser funktioniert und was URIs sind und HTML-Anfragen, die werden das so ungefähr verstehen.
Okay. Wenn man sich näher dafür interessiert, wo kann man da nachschauen? Also wo tust du dieses Projekt vorstellen?
Am besten man geht auf osdomotics.com,
ja,
in das Wiki.
Und dort?
Dort gibt es einen Ideen, HTTP Coop Proxy.
Okay.
Dort wird es genau erklärt, der Aufruf über HTTP und wie man das bedient. Und
mit der Information dort was anfangen?
Ja, genau.
RGB jetzt schon?
Nein. Aber
ich erwarte, sie sehnsüchtig.
Okay, dann werden wir da ein bisschen Gas geben.
Ich brauche eine RGB-Treppenbeleuchtung.
Ich brauche auch eine. Zum Aufwachen.
Rot-grün, du schlafst auf der Treppe?
Naja, nicht auf der Treppe, sondern im Schlafzimmer auf dem Kasten oben kommt eine RGB-Leiste und soll einen Sonnenaufgang simulieren.
Das hatten wir vorher schon. Kommst zu spät.
Ich komme zu spät. Aber ich rede vom Richtigen.
Du redest vom Richtigen, ja.
Und das Zweite ist, ich habe momentan das Problem, wenn ich jetzt dann heimkomme, werden vielleicht alle schlafen. Ich komme ins Erdgeschoss hinein.
Ich drehe mit dem Handy das Licht auf.
Ja, genau.
Das ist so genau das Anwendungsfall, den man original nicht verkaufen kann.
Ich drehe mein Handy noch nicht das Licht aus, sondern würde unten das Licht aufdrehen und wenn ich oben bin, wer dreht es dann ab?
Das habe ich nicht. Ja. Ich drehe immer das Außenlicht auf zum Aufsperren, wenn ich das Schlüsselloch finde.
Ja.
Die meisten sagen jetzt, normaler Bewegungsmelder um 5 Euro aus dem Baum und würde es genauso tun. Ja, aber es ist uncool.
Das ist uncool. Nein, es muss übers Handy gehen und es muss über den Sleep-Button gehen.
Es brennt in 10 Minuten, dann dreht sich von selber wieder ab.
Und da kommt auch eine LED-Leiste auf dem Kasten drauf, wo der Radio steht. Und wenn Radio angeht in der Früh, dann geht das Licht unten an. So. Es ist ein richtiges altes UKW-Radio. Manche werden das noch kennen, eine Holzkiste, wo ein mit Stereo noch, Empfang über die Luft, also analog, ja, nichts digital, wirklich analog. Und das hat einfach nur einen Ein- und Ausschalter. Dieser Ein- und Ausschalter hängt auf einer steuerbaren Steckdose eben und wird über den Chron D, um eine gewisse Uhrzeit schickt er das, den Befehl weg, schaltet die Steckdose ein. Dann geht der Radio an. Und dann soll eben auch das Licht unten
angehen. Das ist die Low-Budget-Multiroom-Audioanlage.
Ja, genau. Ich kann gerade nicht entscheiden, ob das Low-Tech oder High-Tech ist.
Das ist naja, Retro.
Es ist, genau, es ist Retro. Also,
wie integriert man... Fade-In in der Früh ist halt ein bisschen schwierig zu realisieren.
Wie integriert man die alten coolen Geräte?
Modulation auf den Schalter.
Ob das mit dem Radio den gewünschten Effekt liefert.
Ja, aber das Interessante ist ja jetzt, wie kann ich die alten schönen Geräte, die noch aus Holz und wo man noch was angreifen kann, wenn man aufmacht, sieht man noch Bauelemente.
Telefon da hinten.
Zum Beispiel.
Rein rausreißen und was Gescheites
machen. Richtig, ja, das hätte ich auch gemacht.
Naja, das hätte
ich. Wenn jetzt 45 Stecker hinten dran und es gut ist.
Da hätte ich Probleme mit meiner besseren Hälfte gekriegt, weil das Gerät ist funktionsfähig und original.
Noch.
Nein, du kriegst es ja nicht in die Hand. Zum Umbauen.
Zurück zu Chemnitz. Kannst du nochmal den Termin sagen, wann das ist? Das ist im März, oder?
Drittes Märzwochenende, 6. und 17. März. Moment, ich gehe mal fliegen.
Ich sag doch, ich brauche eine schöne Sendeprotein.
Oder eine Airbox. Wenn die anderen Leute da nicht im Flugmodus sind, die sterben sich, oder?
Das ist zu weit. Das ist zu weit.
Das ist zu weit.
Flugmodus ein. Wir entschuldigen uns für die Störungen des Nicht-Flugmodus.
Jo. Also wann war Chemnitz?
16. und 17. März.
Ja.
Eben in Chemnitz, das ist in Deutschland. Und südlich von Berlin. Ist einer der größten Universitäten über das Thema.
Das heißt, die größte Veranstaltung?
Es ist einer der größten Linux-Veranstaltungen, die auf einer Universität stattfinden, eben Universität Chemnitz.
Also sagen wir so, es ist der Linux-Tag mit einem der besten Rufe im deutschsprachigen Raum. Obwohl es auch andere gute gibt, aber Chemnitz ist einfach speziell.
Chemnitz ist einer der herausragenden auch. Man kann sagen, in Deutschland gibt es so 3-4 herausragende Dinge. Eins davon ist die Linux-Messe Berlin, die ist nicht schlecht. Da geht es halt eher darum, wie präsentiert man in einem Messe-Outlook Linux. Ich muss sagen, das gelingt ihnen recht gut. Und in Chemnitz ist es eher so, da werden sehr viele Community-Projekte in universitärer Umgebung präsentiert. Und das ist eh einfach cool mit Abendprogramm und toller Show und allem drum und dran.
Es ist halt so, dass dort eine riesige Unihalle ist, ne? Und jedes Projekt, das was auf sich hält, hat dort sein kleines Standal. Zum Beispiel ist eben OS Domotics. Ne? Aber auch, wie ich das erste Mal dort war, habe ich einen Tag gebraucht, nur um diese eine Halle zu durchwandern, weil da waren halt so Stände wie Linux für Afrika und Edubuntu und so Typen, die Roboter gebaut haben, die du fernsteuern kannst. Und andere, die haben wieder PostgreSQL hat ihnen einen Stand gehabt. Also, du hast einfach zu tun, einmal allein um Community
Stand. Nicht Smart Home fokussiert.
Absolut Linux fokussiert.
Alles gibt es da. Es gibt auch Stände eben über DDWRT, OpenWRT, über Musik. Das heißt, da gibt es auch eine eigene Musikabteilung. Es gibt auch eigene Hardware-Abteilungen dort. Was haben die gebaut? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas mit FPGAs und Linux und Parallelrechnern.
Ja, und es gibt jede Menge Tracks und Vorträge halt wie auf jedem Linux-Tag. Aber es gibt dann wirklich, du hast auch einfach nur, wenn du so reingehst, du hast nur zu tun, bei den ganzen Standorten umeinander zu schauen.
Es hat einen guten Ruf und ist für Freaks eigentlich einer der Linux-Veranstaltungen.
Ja. Also ich kann es auch nur empfehlen, also wer nach Chemnitz fahren will oder auf einen guten Linux-Tag fahren will, einfach nach Chemnitz fahren.
Es ist auf BSD dort, FreeBSD, alle möglichen BSD-Arten.
Ja, genau, jede Linux-Distro hat natürlich auch ein eigenes Standard. Du musst dir erklären, warum ihre Distro besser ist als die vom Nachbartisch.
Ja, nicht nur das, sondern ich habe eine Frage gestellt über damals Virtualisierung. Dort stand ein junger Mensch, ich nehme an, der war 25 und hat mir wirklich hochtechnisch total motiviert eine halbe Stunde erklärt, bis ins letzte Detail, wie sowas funktioniert. Ah, das war fantastisch für mich. Ich meine, ich bin auch Techniker, ich kenne mich ein bisschen aus. Und ich muss sagen, das war brillant, was der erklärt hat, ihr Standbetreuer.
Das heißt, gleich die richtige Person getroffen, die dir das gescheit erklären kann.
Ja, nicht nur gescheit, sondern wirklich, wirklich mit Fundament und mit Know-how und Wissen. Wissen ist wirklich kleinste Details. Ich meine, man muss dann halt wirklich was verstehen, weil das ist sehr, sehr, sehr präzise und technisch gewesen. Und wenn man da halt nicht mitkommt, muss man halt noch einmal wem daneben fragen und dann kriegt man es vielleicht irgendwie auch für normalen Menschen verständlicher erklärt.
Ich erinnere mich, der eine, der damals bei uns mitgefahren ist, der hat ja gesagt, er lernt jetzt Blender, ne? Und hat er dort sich kurz zusammengeguckt mit den Typen vom Blender-Standl, ne? Und die haben ihm das halt wirklich super gezeigt, und auf der Rückfahrt vom Zug hat er schon die ganze Zeit mit Blender herumgetan. Ja,
also das sind wirklich Experten.
Also wenn du wirklich gezielt was lernen willst, ist das super, ne?
Dass ja, genau, es gibt Leute triffst. Grafik 3D ist vertreten gewesen. Es gibt eigentlich ziemlich viel dort. Also quer durch den Gemüsegarten.
Okay, dann drehe ich dir damit das Wort ab, Harald.
Wirklich?
Ja. So ist das also. Ja, und Peter, habt ihr noch irgendwas zu sagen?
Nein, ich warte jetzt endlich auf das Thema iPhone.
Ah ja, okay.
Bitte.
Wieder ein Nachtrag. Ich habe ja erzählt, dass ich Podcasts eher so im Blog höre. Ich glaube, das habe ich nicht on air erzählt. Und deswegen war ich beim letzten Mal nicht da, aber war ich noch ein paar Folgen hinterher mit dem Biertaucher-Podcast. Habe die restlichen Folgen nachgehört und dabei ist mir kurz aufgestoßen, dass der Peter beim Thema Thermostate sich gewundert hat, was eine blinde Person denn um Gottes Willen mit einem iPhone anfangen können.
Der Hintergrund der Geschichte war der, weil mich mal ein Hörer angeschrieben hat, der eben seine Heizung regeln möchte und das macht er über Homematic und über eine iPhone-App und das Ganze ist mir irgendwie ganz eigenartig vorgekommen, den habe ich dann mal gleich. Ich weiß gar nicht, habe ich mit ihm geredet. Und er hat uns eben sehr bildlich erzählt, wie er, ein Blinder, seinen Holzvergaser, also einen Scheitholzofen, anzündet und wie der das regelt. Und er ist eben auch Temperatursensor von Homematic mit einer App fürs iPhone, die auf die Homematic zugreift. Also ganz, für einen Sehenden, für mich persönlich ganz eigenartig.
Ich nehme an, du wunderst dich generell, wie man mit einem
Touchscreen-Telefon als Blinder agiert.
Ja, aber es ist, man muss dazu sagen, und ich breche jetzt da mal eine Lanze fürs iPhone, auch wenn das in diesem Podcast vielleicht ein bisschen unbeliebt ist. Das iPhone ist da auch weit, weit voraus allen anderen Herstellern.
Dieses Volume. Genau, die, ja.
Nummer? Welche Nummer ist das?
SH011, Hörer Special 1, Heizungssteuerung und Homematic.
Gut. Also wie gesagt, das iPhone ist hier weit, weit voraus allen anderen Herstellern und man kann sich das immer wieder anhören von sehbehinderten Personen. Sehr eindrucksvoll ist zum Beispiel gewesen vor 2 Jahren am A-Tag, kann ich noch erzählen, eine Live-Demo von sowas, die Unterstützung für sehbehinderte Personen ist am iPhone bereits auf dem Betriebssystem-Level voll integriert. Das heißt, ein App-Programmierer braucht praktisch nichts tun und seine App ist für eine blinde Person vollständig benutzt.
Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Der tut jedes Icon vorsprechen oder vibrieren? Oder
wie ich werde euch das jetzt nicht im Detail erzählen. Nein. Stattdessen möchte ich euch auf einen anderen Podcast verweisen. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht eh schon Erwähnung gefunden hat, aber es gibt einen Professor auf der TU namens Peter Burgerthofer, der hat einen Podcast, eigentlich muss man anfangen, der hat eine Vorlesung, die da heißt Spannungsfelder in der Informatik oder so irgendwas.
Ja,
so in der Richtung. Dort hat er öfter früher versucht, Leute einzuladen, die die Vorträge halten.
Aber in das war seine halt, Vorlesung?
In seine Vorlesung, cool. Genau. Das war halt ein bisschen ein logistisches Problem, weil du musst schauen, wie das mit Feiertagen ausfällen, Anreise und so weiter und so fort zu koordinieren ist. Deswegen hat er jetzt beschlossen, diese Leute stattdessen in einem Podcast zu interviewen. Und dieser Podcast heißt Peter Burgerthofer spricht mit. Und eine der ersten, wenn nicht überhaupt die erste Folge, kurz muss ich nachschauen, in diesem Podcast war ein Interview mit einer Frau Eva Papst, selbst blind, die im Detail erklärt, wie sie mit dem iPhone umgehen kann und das auch ein bisschen demonstriert. Würde ich euch wirklich ans Herz legen.
Okay. Wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt in einer früheren Folge und der Podcast ist wirklich, wirklich gut. Ja. Das muss man sagen, generell. Also Peter Burgerthofer, bekannter Prof irgendwie. Also mir hat er gleich einmal, es war eine erste Vorlesung oder erste oder zweite Vorlesung auf der TU, und er hat gleich einmal begonnen mit einem Star Wars Laserschwert zu unterrichten. Mein Herz im Flug irgendwie erobert. Und,
gute Gelegenheit, mit ihm ins Gespräch zu kommen und ihn einmal zu erwischen, wenn er ein bisschen Zeit hat, ist mit ihm auf eine Demo zu gehen. Diverse Studentendemonstrationen, da ist er dann meistens mit unter der Menge und man kann sich irgendwie so also anschleichen und dann in ein Gespräch verwickeln.
Man macht doch viel, also ich glaube in Richtung Spieleprogrammierung, ich glaube, macht er ja auch einige. Also
Die haben, das ist ein Spin-off von dieser Vorlesung.
Also nicht der Broken Rules?
Oder zumindest von seinem
Institut. War da nicht der
also die Broken Rules Leute kommen, oder zumindest die Kerntruppe ursprünglich mit ihrem ersten Game, ein Yetit Moves, das war noch für die Uni gemacht damals ursprünglich. Und das kommt aus dem Peterburger Umfeld.
Genau.
Ist ja immer spannend, was sich da tut eigentlich.
Nur für dich, der Background dieser Sendung war jetzt nicht unbedingt das iPhone für Blinde, sondern eigentlich ist es gegangen um Heizungssteuerung und dass eine Heizung ein geschlossenes Ökosystem ist, meistens mit irgendwelchen Bedieneinheiten, die rein nur auf visuelle Komponenten setzen, irgendwelche Drehräder mit
Menüs. Das ist der Punkt.
Am iPhone kriegst du
das alles übersetzt in
geschlossene Systeme und diese Heizungen einfach in keinster Weise Zugriffe von außen zulassen, um eben diese Möglichkeit der neuen Technologien.
Eine iPhone-App.
Nein, gibt's eben nicht.
Also er würde das,
er hätte gerne eine iPhone-App. In dem Zusammenhang ist es gegangen, er hat einen Scheitholzvergaser und hat dann einen Temperatursensor da hineingestöppelt von Homematic und geht den Umweg über Homematic auf das iPhone, um annähernd herauszufinden, ob dieser Heizungskessel überhaupt noch brennt oder nicht. Das ist immer ein Scheitholzvergaser. Und ein Blinder kann nicht die Tür aufmachen und reinschauen. In dieser Folge erzählt er auch, wie er einheizt. Er legt eine Hand auf das Abgasrohr, um annähernd zu erkennen. Erst einmal beim Anzünden haltet er die Hand hinein in den Brennraum, um zu erkennen, ob eine Flamme entsteht. Und dann greift er aufs Abgasrohr, um zu erkennen, ungefähr, was für eine Temperatur hat er, kann jetzt schon Holz reinlegen oder was. Und in der Folge ist eigentlich darum gegangen, dass Heizungen, das bemängle ich immer und immer wieder, Heizkessel, sei es jetzt eine Gastherme, sei es ein Pelletskessel, Ölkessel, was auch immer, einfach geschlossene Systeme sind und du hast keine Möglichkeit, von außen Informationen davon zu beziehen. Mhm. Brennt das Wergel überhaupt? Habe ich Gas, habe ich Pellets? Mir ist es vor ein paar Wochen passiert, dass mein Pellets-Lagerraum leer war. Das steht im Keller auf der Anzeige vom Pellets-Kessel, nicht einmal auf dem Raumthermostat. Und um das ist eigentlich gegangen.
Und
das ich bin ein Sehender, ich kann auch runtergehen in den Keller und kann das lesen. Mache ich zwar nicht täglich, aber vielleicht hier
ja,
und da.
Schlimmer als das, da sind ja zwei Probleme im Weg. Das eine ist das Sensorium, es gibt ja keine Sensoren, die das alles abgreifen. Und das zweite ist
die Sensoren Interface. Sind ja schon drinnen im Kessel, der Kessel weiß es ja, nur sagt es der Außenwelt nicht.
Aha, dann fehlt, also, aber das, dann fehlt das
Interface. Diese ganzen Kessel, die haben Abgastemperatursensoren, die haben Vorlauf, Rücklauf, alle...
Zeigen die das an auf einem
Display dort? Sie zeigen es an. Also in meinem Fall, bei meinem Kessel ist es so, du hast ein Display mit 4 oder 5 Zeilen, ein Scrollrad mit Enter- und Escape-Tasten. Also eine Ebene hinunter, eine Ebene hinauf. Das ist als Blinder oder Sehbehinderter unmöglich zu bedienen.
Und das wäre
die Sensorik ist da.
Schwierig, das so zu machen,
dass es ist eine RS-465-Schnittstelle hat, dieser Kessel, die aber nicht auch freigegeben ist.
Ja, genau. Und man, alles, was man tun müsste, wäre das Freigeben von Seiten des
Kesselherstellers.
Dann würde sich irgendjemand finden, der eine was auch immer
App baut. Du musst das nicht einmal freigeben. Das reicht. Viele Kesselhersteller kommen jetzt schon mit IP-Interfaces daher, die unter Umständen einen kleinen Webbrowser haben, aber nicht irgendwie eine REST-API, XML oder was auch immer, dass man das standardisiert abgreifen kann und eben in diese Technologien überführen kann. Da kommt dann der App-Programmierer, der sagt, ich mache eine iPhone-App dafür. Ich mache eine Android-App mit Sprachausgabe, was auch immer. Diese ganzen Sehbehinderungen und nennen wir es mal im Groben gesagt AL, also Ambient Assisted Living, diese ganzen Einschränkungen werden einfach außen vor gelassen.
Ja.
Ja, und in der Folge erzählt er sogar, dass er unterschreiben hat müssen beim Hersteller seines Heizungsbaus, er hat unterschreiben müssen, dass er die Heizung nie einheizt. Was natürlich vollkommen absurd ist, dass du dir eine Heizung kaufst, die du nicht einheizen darfst. Aber ja, gut, das ist...
Er muss sich immer jemanden kommen lassen,
der
sich für ihn einheizt. Natürlich, genau.
Er heizt halt gerne mit Scheitholz, weil es für ihn am günstigsten ist, aber hat aber einen Ölkessel, der im Notfall anspringt. Und sein Ziel war, und das ist gegangen, Möglichkeiten herauszufinden, es gibt leider de facto keine, weil Homematic bietet nicht die Möglichkeit, einen Abgastemperatursensor. Die haben nur bis, schlag mich tot, 59 Grad. Oder 60 Grad irgendwo in der Größenordnung. Abgase haben halt weit mehr bei Holzvergasern, die sind irgendwo bei 180, 200 Grad. Und einfach herauszufinden, wie kann er wissen, wann er ein neues Holz nachlegen muss. Er muss jetzt de facto raufgreifen. Ich glaube, das ist nicht so prickelnd bei 180 Grad, um herauszufinden, brennt das Ding überhaupt noch? Oder wie stark brennt das? Weil darum ist es gegangen, einfach einmal aufzuzeigen, dass das ein Punkt ist für Heizungshersteller. Ich habe diese Folge dann auch an alle Heizungshersteller geschickt. Leider kein Feedback bekommen, wieder erwarten. Dass das einfach ein Punkt ist. Auch Blinde wollen es im Winter warm haben. Man glaubt es kaum. Und auch für Blinde ist es nicht mehr up-to-date, eine Gasheizung sich in die Wohnung zu hängen. Und wie gesagt, die Sensorik, jeder Kessel hat diese Sensorik gemessen am Lambda-Sonden. Die Sensorik ist da, die Daten sind da, du hast Schnittstellen und sie sind nicht freigegeben. Du hast in jeder neuen aktuellen Heizung hast du irgendeine Form von Mikroprozessor drinnen, weil der Installateur kommt nicht und stellt das am Gerät ein, der stöpelt seinen PC an, spielt das drauf, Ende Gelände, fertig ist die Geschichte.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt da großartig Werbung für diese Veranstaltung machen will, weil sie doch üblicherweise schon recht ausgebucht ist. Aber es gibt einmal im Jahr den Accessibility Day. Link dazu folgt dann in den Shownotes. Das ist eine kleine Eintageskonferenz, die findet im TechEd statt, auf der Donauplatte. Dort ist es halt alles relativ Software- und Weblastig, aber der Grundtenor ist halt meistens, Leitl und Schautz, es ist nicht so schwierig, die Sachen so zu machen, dass sie für eine blinde Person oder eine taube Person oder was auch immer es im gegebenen Fall ist, halbwegs anwendbar ist. Niemand erwartet, dass es perfekt zu verwenden ist für eine solche Person, aber zumindest halbwegs sollte man halt damit zurechtkommen können. Aber der große Vorteil, wenn ihr was so macht, dass eine blinde Person es verwenden kann, ist, alle anderen können es auch viel besser verwenden.
Also es hat einen positiven Effekt dann auf die generelle
Usability. Das ist einfach, es ist einfach ein Nettogewinn, wenn man sich um solche Dinge kümmert. Es ist nicht so schwierig, das zu machen. Man muss es nicht von Anfang an perfekt machen und das, was hinterher rauskommt, bringt allen Kunden was und glückliche Kunden sind Kunden, die Dinge Umfeld, kaufen.
Wie gesagt, die Sensorik ist da. Ja. Bis jetzt, ich habe auch viel mit den Pelletsherstellern oder Pelletskesselherstellern in meinem Fall Kontakt aufgenommen und denen versucht klarzumachen, dass es eigentlich eine Notwendigkeit ist. Viele haben sich stur geschalten und mich entschuldigen, ich bin da immer sehr emotional bei dem Thema, weil mich das einfach abgrundtief ärgert, dass man bei so einem Thema sich so auf stur stellt und sagt, mein Kessel steht...
Was haben Sie auch davon, wenn Sie das irgendwie geschlossen und geheim halten?
Im Normalfall ist es so, wenn du einen Kessel kaufst, egal welches Ding, machst du dir über sowas keine Gedanken als Sehender, du stellst das in den Keller und kommst viel später drauf, dass du vielleicht eine Solaranlage integrieren möchtest. Wenn dieses Werkel aber mit der Außenwelt nicht spricht, tust du dir das schwer. Und dann ist ihnen schon wurscht, dann haben sie den Kessel verkauft. Und das ärgert mich einfach total. Mich persönlich jetzt einfach aus dem Grund, weil es schwierig ist, diese ganze Heizungsthematik in ein Home-Automation-System oder Hausbussystem zu integrieren. In dem Fall bei dem einen Interview, den ärgert es insofern, weil es für ihn nahezu unmöglich ist zu erkennen, ob das Ding jetzt brennt oder nicht, ob es gut brennt oder ob es nur dahin kokelt, seinen Schornstein verrußt. Er hat keine Möglichkeit, das zu ermitteln, obwohl er eigentlich umweltschonend heizen will, weil er, ich glaube, der hat irgendwie einen Waldbestand oder das Holz relativ günstig. Das ist naheliegend, dass man einen Scheitholzvergaser hat. Ja, da wollte ich einfach aufzeigen, dass das war für mich eigentlich dann ein Punkt, an den ich persönlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht habe, einfach weil es mich nicht betrifft. Und der hat mir eigentlich die Augen geöffnet. Ja, der hat im Prinzip dieselbe Anforderung an das Gerät, aber aus einem, jetzt sage ich aus einem anderen Gesichtspunkt oder Blickwinkel ist das natürlich blöd bei einem Blinden, aber aus einer ganz anderen Notwendigkeit heraus. Aber im Grunde genommen wollen wir beide den Informationen von dem Gerät. Ich glaube, der Harald, der gerade ist, nickt mit dem Kopf. Er kennt die Problematik. Das ist eine Geschichte mit seiner Hütte, die irgendwo in der Prärie steht und er möchte seinen Pelletskessel stellen.
In den Bergen, bitte.
In den Bergen ist ja Prärie, wurscht. Das ist genau dasselbe.
Ja, wir sind ausgegangen vom iPhone Accessibility.
Ja, genau.
Hat jemand eine Ahnung von euch? Android, wie weit ist das?
Ich meine, gar nicht. Also weiß ich nicht aus erster Hand, aber alle Beschwerden in die Richtung gehen. Warum kann Apple das? Warum können sie das nicht?
Ich kann mir vorstellen, prinzipiell, selbst wenn sie Methoden in Android implementiert hätten, allein durch die Fragmentierung der verschiedenen
Sie fangen jetzt mit Android-Systemversionen.
Ja.
Mit Android 4 haben sie jetzt die Google TTS Engine integriert, wo du vielleicht bei gewissen Programmen die Möglichkeit hast, dann die Texte vorlesen zu lassen. Ich glaube, es ist aber eine eigene App, die du nach oder gewisse Libraries, die du runterladen musst. Ist aber nicht voll integriert. Das ist habe es einmal versucht, spaßhalber bei SMSen, aber okay. Mit viel Klicke. Also geschmeidig ist das bei weitem nicht. Und als Sprinter schon gar nicht, weil du musst sehen, um das Ganze einzurichten.
Ja, dann kann man nur hoffen, dass Firefox OS und Ubuntu OS da ein bisschen mitdenken von Anfang an.
Und das Google TTS.
Und nichts schon so negativ.
Google TTS ist
Tyson, nur, BlackBerry 10, keines davon.
Das Google TTS setzt auch nur auf den Apps auf, nicht auf den Launcher. Hm. Das heißt, schon mal die Möglichkeit verspielt, da irgendwelche Apps zu starten und den Launcher vorlesen zu lassen. Vielleicht kommt es in Zukunft, momentan ist es noch nicht so weit.
Ja, andererseits, dadurch, dass es ein freies System ist, dass die Launcher viel Rechte haben, kann es eh sein, dass vielleicht mal ein Accessibility-kompatibler Launcher drinnen ist. Aber es ist dann halt wieder, wenn es nicht wirklich im Betriebssystem drinnen verankert ist, sehr viel Freiraum für Inkonsistenzen. Und dann werden solche Technologien auch zum Rückschuss.
Ja. Naja, da gibt es auch Aufholbedarf, offensichtlich. Ich übergib dir wieder Moderation.
Okay.
Wenn du es los warst.
Ja, dann frage ich dich demnächst, genau jetzt.
Genau jetzt.
Was du zum Thema Mimux Gate.
Ist es schon Mimux ein Gate? Alles ist ein Gate heutzutage. Alles ist ein Gate.
Fehlt schon. Gate oder Fail.
Ja, das ist so ein Thema, was mich immer aufregt. Es begleitet uns, glaube ich, seitdem wir podcasten, oder? Also es hat vor unserem Podcast begonnen, vor unserem Podcast.
Man muss schon sagen, wir haben 2011 angefangen zum Podcasten
und, seit 2000,
und die Welt ist doch schon seither sehr viel besser geworden.
Seit 2003 gibt es Linux, das ist Linux in München. Das ist ein großes Migrationsprojekt. Die wollten weg von proprietärer Software, respektive ihren Windows-Clients und Servern.
Und zwar die Stadt München, ne?
Als politische... Als Stadtverwaltung.
Als Stadtverwaltung,
ja. So wie es ja auch in Wien ein Projekt gegeben hat, darüber rede ich aber nicht.
Noch eine größere halt.
Ja, auf jeden Fall bin ich Anfang der Woche auf eine Story gestoßen, die der Focus geschrieben hat, also Focus Online, wo es darum geht, dass eine interne Studie von einem Mitarbeiter von HP zugespielt wurde, der Redaktion. Und da kam eben raus, dass HP im Auftrag von Microsoft eine Studie erstellt hat, wo die Migration und ihre Kosten schlecht wegkommen.
Also und der Bürgermeister auch noch angegriffen wird.
Also ja, natürlich. Davor hat es ja gegeben, also wenn man sich zurückerinnert, noch ein, zwei Monate davor, gab es Erfolgsmeldungen. Und generell, wenn man sich das Linux-Projekt anschaut, dann war es immer so eine Geschichte der Desinformation. Man hat jetzt fünfmal während der letzten fünf Jahre gehört, es steht vor dem Aus, es wird jetzt bald abgeschafft, es ist gescheitert, es wird nicht alles migriert, was natürlich auch irgendwie so eine Halbwahrheit ist, was natürlich schon wahr ist, aber das muss man komplexer erklären, damit man das, damit das ein Wahrheitsgehalt behält. Und ja, diese Studie wurde der Focus Online zugespielt und die haben das dann so abgedruckt und gleich am selben Tag habe ich dann noch auf Slashdot entdeckt, dass Microsoft dann gleich veröffentlicht hat eine Aussendung dazu, wo sie gemeint haben, na, die gesamte Studie geben sie nicht her, dieser Mitarbeiter hat zwar den Focus zugespielt, aber die gesamte Studie geben sie nicht her, weil das ist nur für interne Zwecke und so ist das ja gar nicht. Ja, dann hat sich das alles ein bisschen hochgeköchelt in den Online-Medien, schlussendlich...
Man muss auch sagen, dass sehr viele Medien umgeschaut diese Fokusmeldung weitergegeben.
Genau, also ohne den Zusatz einmal, dass das auch nicht veröffentlicht wird von Microsoft,
ohne diese Studie. Ne? Was wirklich damit auf sich hat.
Ja. Also auf jeden Fall haben sich da die Projektleiter vom Linux-Projekt gleich zu Wort gemeldet und haben diese Studie, nachdem sie es im vollen Umfang erhalten bekommen haben, von Microsoft zerpflückt und haben gemeint, ja, da wird halt sehr geschönt erzählt, was für Vorteile und was für Ersparniskosten sind und haben Lizenzkosten, die beim Windows-Migration angefallen wären, einfach nicht reingerechnet. Und heute, das hat der Florian uns noch in die Themen reingeschrieben, ist eine Zusammenfassung von Microsoft dieser Studie veröffentlicht worden und das umfasst so 20 Seiten in Aufsatzform mit ein paar Rastern und da liest man schon so den Ton mit. Also ich habe mir die 20 Seiten durchgelesen und ja, ich glaube es Ihnen schon. Sie haben, also wenn du mich fragst, die Studie liest sich so, als hätten sie ein Dokument erstellt, um für ihre Verkäufer ein Argumentsheet zu liefern, was sie in ihren Gesprächsleitfaden dann einbauen können, wie sie dann ihren Lobbyismus, wie sie das durchargumentieren. Das ist auch üblich so. Ich weiß nicht, warum das dann wirklich dann so liegen musste und sich Microsoft da so batschert und wieder verhalten hat. Weil klar, jetzt steht er halt so in den Internetsmedien vornehmlich als wieder der böse Lobbyist. Ist da, klar. Er auch ist wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so schlecht für Microsoft, weil was überbleibt, in ein paar Wochen, Monaten oder sonst.
Ist vier
ist, ist einfach, da hat es irgendwie komische Geschichten gegeben. Ja. Das ist, was überbleibt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir gewinnen können, ist, wenn alles perfekt geht. Mhm. Wenn das Projekt durchzogen wird, wenn es da keine Korruption gibt, wenn es da niemanden gibt, der dreinpfuscht, wenn es billiger war, wenn es funktioniert. Und sobald irgendwas in Frage gestellt wird, auch nur einmal kurz
da hat's doch irgendwie
ein Gerücht auftaucht, bleibt hängen, da hat es doch Probleme gegeben.
Ja, aber es ist jetzt Jahr 10 und Sie haben diese Strategie jetzt lange gefahren. Und ich habe schon viele Geschichten gehört, wie es zu Ende ist. Man könnte jetzt auch irgendwie nach 10 Jahren sagen, okay, jetzt so zweistellige Jahreszahl dieses Projekts, wir fahren jetzt mal eine andere Strategie. Microsoft. Ja, also da verstehe ich die Firmenpolitik und ihre Starrsinnigkeit dann auch wieder nicht. Noch dazu hat sich jetzt eben auch, also von politischer Seite, der Bürgermeister jetzt irgendwie auch nochmal hinter das Projekt gestellt und hat nochmal aufgelistet, also dass zumindest diese Studie
Vielleicht sollte man mal einfach aus dieser defensiven Position heraustreten und sagen, schaut's, Linux ist super, funktioniert total gut und jetzt muss uns einmal Microsoft beweisen, dass sie es besser können. Einfach nur die Eier raushängen lassen und sagen.
Ja, aber das interessiert Microsoft ja gar nicht.
Nein, nicht.
Sondern das ist reines Marketing-Lobbyismus.
Ja, sicherlich.
Man muss immer bedenken, ja, also Open Software hat einen schlechten Lobbyismus, ja. Ja, nämlich keinen.
Sagen, du sagst ja das relevante Wort Lobbyismus. Es geht ja um die Wähler, es geht ja um die Entscheidungsträger, es geht um die Politik, es geht nicht um normale Wirtschaft.
Es geht um Meinungsbildung und Stimmungsbildung.
Genau.
Ja. Das heißt, Microsoft versucht, eine Stimmung hineinzubringen.
Ja.
Das funktioniert ja alles nicht, dieser Umstieg.
Genau, und die Linux-Community steht immer in der Defensive, weil das ganze, der ganze Eindruck ist, die Linux-Leute sind eben die Hippies, die irgendwas aus irgendwelchen Herren Motiven machen und irgendwas gratis machen und frei machen. Aber das ist ja nicht normal. Normal ist ja, dass man eine große Firma ist, die was erfunden hat und das verkauft. Genau, dann drehen wir es doch einmal um. Und dann sagen wir, wir haben es erfunden. Microsoft hat es immer nur kopiert. Ja, stellen wir uns hin und sagen, Microsoft muss uns beweisen, dass das besser ist, was sie tun.
Und dieses Bild, was du gerade schilderst, verbreitet Microsoft.
Ja genau, und wir machen es nicht. Das alles, was ich sage, ist, wir müssen das auch einmal machen. Und
deswegen finde ich die... Um dich zu beruhigen, du machst das gerade jetzt.
Ja,
du verbreitest das richtig. Ich und du hast die Lufthoheit
über den Stammtisch erreicht. Um den Peter zu zitieren, bei sowas werde ich emotional.
Ja. Und deswegen fand ich aber die Geschichte Prost. Jetzt den Turning Point in der ganzen Angelegenheit, weil das Ganze hat 3 Tage gedauert und es hat sogar politischen Rückenwind gegeben. Bei den früheren Geschichten, wo irgendwie Microsoft sind es durchgekommen, das wusste man nicht und es wurde nie wirklich so eindeutig.
Also sehen wir das als Reaktionszeit ist.
Ich denke, es wird auf jeden Fall besser.
Also naja, Microsoft hat momentan einen großen Gegenwind. Es ist ja immer so, es gibt ja diese Produktlebenszyklen, die gelten auch bei Firmen und Microsoft wird so schon langsam ein Dinosaurier, ja. Das heißt im Prinzip, wenn man alle großen Konzerne anschaut, ich meine, IBM war
war mal groß.
Naja, IBM ist eine Ausnahme, ja. Aber sonst sind eigentlich alle großen Konzerne zersplittert worden oder gestorben. Mhm. Und Microsoft wird das, wenn sich nicht schnell ändern und verjüngen, auch passieren. Ich meine, die PCs sterben mehr oder minder aus. Windows 8 hilft den anderen voranzukommen. Einige Hardware-Hersteller für PCs haben es schon aufgeregt. Also sie haben rückläufige Zahlen. Nicht nur, weil eben der Produktlebenszyklus das beschreibt auch bei den Hardwaren, sondern auch, weil Microsoft nachhilft. Weil die User damit angeblich nicht zurechtkommen. Ein gutes Beispiel war Acer diese Woche. Mhm. Da hat sich ein hoher rangiger Mitarbeiter von Acer geäußert. Ja. War ganz böse auf Microsoft, dass sie jetzt mehr Support haben und versuchen, die Wogen zu glätten, dass die User mit Windows 8 zurechtkommen, und hat Microsoft beschuldigt, dass Windows 8 einen hohen Ausmaß daran hat, dass sie jetzt weniger Geräte verkaufen. Es gibt diese neuen Tablets mit Tastatur, ich weiß nicht, wie man diese Geräte nennt.
Convertibles.
Die eben dieses eben nicht Android, sondern dieses Browser-Betriebssystem von Google drauf haben.
Ah ja, das Chrome OS.
Das Chrome OS Books oder so heißen die. Und die Chromebooks, und die haben angeblich in Asien und in verschiedenen Ländern momentan rasante Anstiegsraten. Und Notebooks. Ja, genau. Und die Notebooks fallen gerade tief mit Windows 8. Und natürlich, die etablierten Hardwarehersteller sind momentan auf Microsoft nicht so gut zu sprechen, genauso die Spielehersteller, momentan werden alle möglichen Spieleplattformen auf Linux portiert, Und es in Schwarz-Team.
Steam, ja, ja. Auch heute war wieder eine Meldung, dass ein wichtiger Hersteller jetzt seine Spiele zum Laufen gebracht hat unter Linux. Und momentan ist auch der Boom da, Linux-Spielkonsolen zu bauen und damit seine eigene Hardware-Plattform zu kreieren. Mhm. Also Microsoft wird es demnächst ziemlich schwer haben, seine Vormachtstellung zu behalten, speziell dann, wenn seine Partner ihm den Rücken kehren. Und Intel ist ja auch nicht sehr gut zum Sprechen auf Microsoft. Die sind ja sehr, sehr unter Druck momentan. Jetzt kommt ja von AMD die Gegenwelle. Mhm. Wir bauen Multicores 64-Bit AMDs und die stoßen schon langsam von einer anderen Richtung in das Intel-Lager hinein mit Rechenleistungen. Und da hat es natürlich Intel schwer, Parole zu bieten, weil die AMD-Chips haben halt einen großen Vorteil, weniger Strom zu verbrauchen. Entschuldige, ARM-Chips, nicht AMD.
ARM-Chips, genau.
64-Bit ARM-CPUs, Multicores.
Ja. Intel-Smartphones gibt es zwei Modelle vielleicht oder so.
Und AMD ist ja in diesem ARM-Konsortium jetzt mit dabei, mhm, und bildet mit den restlichen eine Gegenfront, wenn man so will. Ja. Ich formuliere das jetzt überspitzt, in die Zukunft betrachtet, aber diese Fronten zeichnen sich momentan ab und die Zeiten rennen immer schneller. Und deswegen sehe ich meine, das ist meine persönliche Meinung, ja, deswegen, mhm, sehe ich momentan Microsoft in einem sehr, sehr großen Zugzwang. Und sie haben natürlich auch das Problem Wechsel der Generationen.
Die tun sich gleich
die Plattformen zu. Wird zwar hochgejubelt, aber irgendwie bewegt da nichts. Ja. Die Windows 8 Leute wurden gefeuert.
Von wem wird der hochgejubelt?
Von der Presse.
Wird doch eh so, das ist doch
oder von internen Meldungen, ja.
Der Monkey Boy und so, ja, jeder alte Generation.
Abgesehen davon, dass er eine lächerliche Figur ist. Er ist als Firmenchef, ist er unbrauchbar.
Ja.
Einfach weder Visionen noch Technik.
Und bis jetzt hat ja Microsoft regiert mit, ich bezeichne das als unfaire Mittel, ja. Sie, mhm, haben ja die Hardwarehersteller erpresst. Und haben gesagt, wenn ihr andere Betriebssysteme auf eurer Hardware installiert, dann können wir Windows leider nicht liefern.
Sie haben ja Monopol.
Natürlich aus technischen Gründen können
wir sie nicht liefern. Mit allen Mitteln, so wie bei Netbooks, wo sie dann auch plötzlich für Windows XP noch länger Support geliefert haben und Updates, damit sie einfach auch auf diese Plattformen kommen und auf diese Geräte.
Wer sich auf die Linux Netbooks noch erinnert, das war ein gutes Beispiel. Nachdem die Hersteller Linux-Netbooks ausgeliefert haben und parallel Windows-Netbooks, ja, hat Microsoft, nachdem Linux eine gewisse Größe erreicht hat und gefährlich wurde für Microsoft, hat Microsoft die Hersteller erpresst und gesagt, wenn ihr das weitermacht und über einen gewissen Level hinauskommt, können wir leider kein Windows liefern. Aber aus technischen Gründen. Natürlich nicht aus marktwirtschaftlichen, weil es ja eigentlich nicht erlaubt ist. Ne?
War doch wirklich ungeeignet, diese XP-Installation auf den Netbooks.
Ja, aber damit haben sie das abgedreht und die Linux-Installationen haben abgenommen. Nur gegen Google können sie diese Mittel nicht mehr einsetzen, weil Google seinen eigenen Hersteller hat.
Jetzt respektive für die Chromebooks Samsung, glaube ich.
Es gibt eben zwei Fronten, Microsoft mit seinen Herstellern und Google mit seinen Herstellern und die Fehler wachsen zusammen. Interessant wird, wer wird die Oberhand gewinnen? Apple ist natürlich sehr intelligent, die halten sich zurück und sagen, wir bauen nur Produkte im oberen Preissegment zum Absahnen und haben dadurch einen Nischenmarkt, die können durch diese zwei eigentlich nicht angegriffen werden. Naja, das ist ihre offizielle Strategie,
die sie bis jetzt fahren. Erstens einmal ist das keine offizielle Strategie von Apple, sondern maximal eine Strategie von Apple. Zweitens einmal, weil wir gerade bei Samsung waren, hat Apple da auch wieder ein Problem. So einfach kannst du es jetzt nicht hinstellen. Ja, Apple baut keine Computer. Apple lässt Samsung Computer bauen.
Sie vermarkten es als hochpreisige...
Ja, das interessiert ja niemanden.
Naja, die Apple-Fan-Gemeinde.
Aber die Apple-Fan... Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, Apple hat keinen Marktanteil und auf der anderen Seite die Apple-Fan-Gemeinde. Also
Apple hat einen großen
Marktanteil. Der Punkt ist, Apple und Samsung liegen im Clinch.
Ich weiß nicht, ob sie noch im Clinch liegen. Es gab ja dieses offizielle Abkommen, wo sich Microsoft, sagen wir so, alle diese großen Partner haben ja die Kodak-Patente gekauft in einem Konsortium. Warum? Weil die US-amerikanische Regierung eingeschritten ist und gesagt hat, ihr müsst eure Patentkriege auf amerikanischem Boden beenden, ihr schadet dem amerikanischen Staat und das wollen wir nicht. Und hat eingegriffen und hat die Firmen aufgefordert, ihre Patentstreitigkeiten beizulegen.
Warum interessiert das Samsung?
Daraufhin hat Apple, Microsoft und Google einen Friedensvertrag unterzeichnet und haben gemeinschaftlich diese amerikanischen Konzerne und noch weitere die Kodak-Patente erstanden. Hm. In einem Pool, damit eben die Chinesen das nicht erstehen können.
Aber
warum? Um es gegen
sie wieder zu verwenden. Kurze Zwischenfrage, warum wird die US-Amerikaner interessieren, was die Chinesen für Patente haben?
Lies es nach, es ist nur das, was ich nacherzähle, was ich halt in Artikeln
lese. Das klingt jetzt sehr nach Verschwörungstheorie, weil das wäre nicht das erste Mal, dass die Amerikaner irgendwelche Patente für unwichtig erklären, weil sie nicht amerikanische Patente sind.
Ihnen war wichtig, dass die Kodak-Patente durch diese großen amerikanischen Konzerne in einem Konsortium gekauft werden. Mehr weiß ich darüber nicht.
Ist, ja. Das hat ohnehin alles nichts mit Technik und Entwicklung zu tun, sondern nur
mit Patente. Haben Patente was mit Technik und Entwicklung zu tun?
In eine Politikdiskussion rein, weil die ganze Patentpolitik ist eine undurchsichtige
Sache. Politik nämlich, da ist nichts mehr mit Entwicklung.
Patente werden ja nur noch zur Abgrenzung und für Kriege verwendet und nicht für das, was sie erfunden wurden. Deswegen können sie verboten. Ja, du lachst, aber sie sind ja zweckentfremdet.
Ja, aber das ist ja genau mein Punkt. Da kommen wir ja wieder in eine ganz andere Schiene rein. Es ist ja gerade darum gegangen, wer irgendwie welche Betriebssysteme verkauft auf welche Hardware und die wird von wem hergestellt.
Das ist kein Problem. Der Biertaucher Podcast ist immer hochpolitisch. Also.
Ja, ja, das ist auch okay. Da bin ich voll dafür.
Meine Erklärung ist ganz einfach. Sobald es um viel Geld geht, wird es auch politisch.
Ja, schon.
Und das ist halt einfach so. Und da wären auch die Amerikaner immer sehr nationalistisch.
Hm. Wenn ich mich kurz einflechten darf mit einem Themenwechsel, aber...
Nein, ich bleibe noch dabei. Bitte. Einspruch abgelehnt. Nein, ich möchte nur kurz noch anhängen, wir können noch ein bisschen zu positiverer Hardware kommen. Das wollte ich noch bringen, weil die News hat mich irgendwie gefreut. Firefox OS, also die Mozilla Foundation, entwickelt ja auch ein mobiles Betriebssystem. Mhm. Schauen wir mal, was daraus wird, aber man freut sich immer, wenn es da ein bisschen Bits und News dazu gibt. Und die bringen jetzt ein Developer-Phone raus, also eine Hardware, die ist ziemlich...
Basierend auf was?
Das in Kooperation mit dem Geeks Phone, die schon so, glaube ich, bisschen Nachfolge sind von diesem anderen OpenMocos in der Richtung.
Aber das hoffentlich ist mehr Erfolg als das OpenMoco.
Hoffentlich,
ja. Ein Freund von mir hat eins gehabt und hat nie damit telefonieren können.
Auf den Linux-Tagen die Vorträge mal spitze gefunden irgendwie. Apache-Webserver hochstarten am OpenMoco, herrlich. Aber leider, ja. Mhm. Ist leider, war vielleicht zu einer Zeit voraus. Schauen wir mal.
Wie heißt diese Firma?
Geeks Phone. Und die Hardware basiert auf einem... Das ist schwache Hardware. Und Sie sagen auch, am Anfang wollen Sie nicht High-End-Hardware unterstützen, sondern das ist für die Developer. Es basiert auf dem Qualcomm Snapdragon S1, 1 GHz.
Das ist auch eine ARM-Maschine, oder?
Ja, Snapdragon wird öfters verbaut in diesen mobilen Devices. Ich nehme stark an, dass das ARM-basiert ist. 4 GB interner Speicher, 1,5 Gig Arbeitsspeicher, sage ich auch, 3,5 Zoll groß, ist heutzutage auch nicht mehr so groß, zumindest in der Android-Szene. Auflösung ist 480x320. Ja. Das gehen ja die Fablets,
Stichwort Fablets. Vielleicht gibst du uns einfach den Link in die Shownotes, dann brauchst du nicht jedes.
Mache ich aber gern. Ich wollte nur sagen, dass sie auch noch eine stärkere Hardware rausbringen unter dem Codenamen Keon. Und da ist ein bisschen mehr Wumms drinnen. Also schnellerer Prozessor und bessere Kamera. Man kann sich's wirklich, du hast eh recht, man kann sich's dann durchlesen auf der Webseite.
Und der Sinn ist jetzt, dass es dann wirklich frei, also da steht jetzt nicht eine Firma dahinter, sondern das ist dann irgendwie lizenziert oder wenn es Firefox
hält. Ich würde nicht drauf wetten.
Würdest du nicht drauf wetten?
Selbst beim OpenMoco war der Punkt ein Hochproprietär.
Also,
manche Hardware-Komponenten kommst
also
du.
Also Spellman wird nicht damit telefonieren.
Ja, aber solange, in Amerika wird jetzt zum Beispiel dank dem Digital Millennium Act, der jetzt eine Novelle aktiv, wo du jetzt nicht mal das Recht hast, wenn du ein neues Phone kaufst, das zu entsperren.
Da sage ich auch Bullshit. Die Meldung, die muss ich noch recherchieren. Weil das kann nicht wahr sein. Ich habe mir den Artikel durchgelesen.
Ja.
Der Digital Millennium Copyright Act kann nicht verhindern, dass ich mein Telefon entsperre, weil was kopiere ich da? Es kann schon sein, dass da irgendeinen Typen gegeben hat. Ja,
Kopierschutzmechanismus ist ja auch in Deutschland.
Ja, aber zum Kopieren von die Umgebung von Kopierschutz, um eine Kopie anzulegen. Mhm. Es geht nicht beim DMCA, geht es nicht darum, irgendwas zu umgehen, irgendwas damit zu machen, sondern um eine Kopie davon anzulegen. Mhm. Es mag schon sein, dass da irgendein Bibliothekar von der Library of Congress meint, er hat jetzt da das Sagen, aber Das genau. Steht 10 Minuten vor irgendeinem Gericht und ist tot.
Ja. Hoffentlich. Also es stimmt schon. Also es war im ursprünglichen Vorschlag auch nicht vorgesehen. Und ja, es gibt so, dass man kleine Novellen einbringen kann, weil bei so einem technologischen Gesetz ist es wichtig, dass es nicht hinter der Zeit bleibt. Und auch der Artikel, das war glaube ich auf Android Police, ist so geschrieben, dass es irgendwie, naja, das wird nicht halten. Noch dazu, man soll es versuchen, aber...
Wie das immer dabei, es reicht ein Gerücht.
Ja, erstens das und zweitens, auch wenn es nicht exekutiert wird, wenn es einfach mal dasteht, wenn einmal so die Grundlatte gelegt ist, dass es mal möglich ist, sowas irgendwie in ein Gesetz reinzuschreiben, ist keine gute Entwicklung.
Egal, wie man es dreht und wendet. Um zu bleiben, es gibt ein zweites interessantes Projekt von Golden Delicious, kann man auf prolinux.de unter Nachrichten nachlesen, 3 Seiten Retourblättern. Die haben jetzt eben auch eine neue OpenMoko-Hardware rausgebracht, die auf dem OMAP 3 Beagleboard eigentlich beruht. Die haben damals ein Beagleboard mit dem damaligen Display verbunden und haben ein Telefon daraus gebastelt, mit dem Telefonchipsatz von OpenMoko damals. Und haben dann eine Printplatte gebaut, die ins OpenMoko hineinpasst und haben jetzt diese Prints produziert. Jetzt gibt es die Version 2, die kann man vorbestellen und kann sie, wenn man möchte, in sein vorhandenes OpenMoko austauschen. Das heißt, man schließt das Display ab, baut es ins neue, in das alte Gehäuse mit dem alten Display wieder ein, mit diesem OMA-Prozessor, wo eben diese Chips schon integriert sind zum Telefonieren, und kann es wieder in Betrieb nehmen
und hat ein abgedatetes
OpenMoko. Eine neue Hardware in seinem OpenMoko-Gehäuse. Schön. Man kann auch, habe ich gesehen, vorbestellen, es fix fertig zusammengebaut in einem OpenMoko-Gehäuse. Mhm. Sie haben aber wieder einen Zwischenrelease gemacht, sie produzieren nur 200 oder 400 Stück, ich weiß nicht genau. Na cool. Ich nehme an, dass die nächste Generation dann schon für mehr Leute bestimmt ist.
Ja, hoffentlich. Ich meine, das schaut alles jetzt noch so klein aus, aber schauen wir mal so Richtung Raspberry Pi und so. Also, es wird. Ich klopfe mal auf Holz.
Weil du gerade erwähnt hast, dass das 3,5 Zoll für ein Telefon ein bisschen klein ist. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe letzte Woche irgendwann. Wahrscheinlich beim John Gruber oder so. Das ist ein Apple-Blogger. Ja. Samsung hat auf den chinesischen Markt offensichtlich, ich glaube Samsung, auf den chinesischen Markt ein auch wieder 4,5 Zoll Telefon rausgebracht. Mhm. Und weil sie irgendwie das Problem erkennen mit diesen großen, unhandlichen Telefonen, gibt's zu diesem Telefon von Haus aus ein kleines, so ein 10x3 cm Mini-Telefon, mit dem man einfach nur wählen und sprechen kann. Ja. Und wo man auch irgendwie dann noch irgendwie das große Telefon läuten lassen kann, wenn man es gerade verloren hat oder so. So viel zu nicht groß genug. Ich hab jetzt gerade von einer gewissen anderen Nicht-Android-Firma ein neues Telefon, das jetzt auch irgendwie so in der 4 Zoll statt der 3 Zoll Klasse ist. Und schießt mich tot.
Das 4
statt 3,5 oder so. Mhm. Ich muss sagen, es wird schon ungemütlich mit den Daumen, wenn man es einhändig bedient.
Ja, das stimmt, aber du weißt, das ist ja das Witzige, dass es zurzeit irgendwie so viele Bedürfnisse gibt. Anscheinend gehen die Riesendisplays auch gut. Und ich bin, also...
Ich verstehe, ich glaube, das ist sowas.
Ich hab das Daumenbedienbedürfnis nicht. Ich halte mein Phone 90% eigentlich wie ein Trikotronic und da komme ich dann auch überall. Da will ich auch mit 5 Zoll hinkommen. Und mir ist es irrsinnig viel wert. Ich gehe mir auch ein bisschen auf den Ding. Mir ist einfach Screen Size ist schon was Wichtiges, ja.
Klar, es ist gern
also ich kann es verstehen.
Aber schon auch in Kombination mit der Auflösung.
Ja, sollte dann auch schon mitsteigen. Ja.
Und ich meine, die Auflösung auf meinem Nicht-Android-Telefon ist schon groß. Aber ich glaube, es gibt natürlich Ausnahmen für Leute, die sinnvollerweise oder bewussterweise einen größeren Bildschirm haben. Aber ich glaube, im Allgemeinen ist es dann eher ein Fall von Bias Remorse. Ich habe 2 Telefone, die kosten das gleiche und das eine ist um 20 mm Größe in der Diagonale, das kaufe ich, weil das ist besser und größer, hinterher besser, ärgere ich mich drüber. Ja. Das ist so wie die Autoradios mit den 5 Displayfarben, wo man dann den Sender nicht findet.
Und interessant ist ja, wenn man auf die CES beobachtet hat, bei den Meldungen, dass eigentlich heuer, nächstes Jahr, eigentlich das Zeit der neuen Betriebssysteme wird. Weil die großen Handyhersteller wie Samsung oder ZTE wollen Serien herausbringen, die nicht mit Google funktionieren, nicht mit Windows und nicht mit iOS, sondern eben mit diesem Firefox-Betriebssystem und mit diesem Ubuntu-Telefon. Ubuntu-Phone. Und da sprechen wir aber nicht von kleinen Herstellern, sondern ZTE, das ist der 4. größte Handyhersteller, und Samsung. Samsung hat einen kleinen Clincher mit Microsoft, mit Google. Und ich habe halt die Vermutung, dass Google die Angst hat, dass Samsung schon zu groß wird. Und hat jetzt Motorola im Boot. Ne? Die haben ja Motorola gekauft, Mobile.
Ja, wo sie noch am Anfang der restlichen Industrie versichert haben, nur wegen den Patenten, wir werden wohl...
Naja, das war natürlich der erste Grund, um gegen Microsoft bestehen zu können, weil
nicht Motorola haben sie nicht nur die
Handset-Abteilung von...
Nur Mobile. Ja, eben, weil also das ist schon ein Unterschied, ob man irgendwie Motorola hat oder die Handset-Abteilung
von Motorola. Naja, Motorola Mobile haben sie gekauft, warum? Wegen den Patenten?
Ja.
Sie wurden ja von Microsoft bedroht.
Aber Motorola ist eine erfolgreiche Firma, die Equipment baut, das halt nicht in den Handsets ist, sondern in den Masten.
Aber Motorola war in den roten Zahlen ganz tief und wurde dann zersplittert in zwei verschiedene Firmen.
Ja, in den roten Zahlen war und in denen der erfolgreich war. Ich sage ja nur, man muss aufpassen, dass man nicht sagt, Motorola ist verkauft worden.
Motorola und Mobile ist verkauft worden.
Ja, das sind zwei sehr verschiedene Dinge.
Ja, jetzt heißt es, jetzt ist Motorola zersplittert worden,
ja.
Natürlich, damit man einen Teil verkaufen kann. Ja. Und Motorola Mobile wurde von Google gekauft, erst einmal wegen den Patenten und jetzt... interessant war dann, warum haben sie es gekauft? Ja? Dann hat aber Google gesagt, na, wir lassen die Firma weiter bestehen, haben aber alle Werke in China verkauft und auch das Werk in Brasilien und auch ein Werk in Südkorea. Jetzt kann man natürlich spekulieren, es gibt ja die Formel, wenn du eine Firma kaufst, behalte die Marke, verkaufe den Rest, weil die Marke ist immer mehr wert wie der Inhalt. Ja? Das haben sie nämlich auch getan. Und dann war die große Frage, die du gesagt hast, warum machen sie das nur wegen den Patenten? Das revidiert sich momentan aber wieder gerade, weil sie haben ein großes Forschungsprojekt gestartet, das heißt X-Tablet und X-Phone und wollen eben, sie haben eine Pressemeldung in allen Kanälen verbreitet, ein neues, ganz tolles Phone mit Keramikgehäusen, Technologie in allen Formen und neuen Features bringen und haben da auch ganz schön viel Geld jetzt investiert, aber sonst hört man nichts drüber. Ja. Es wird halt interessant, wird das was? Und dann muss man natürlich parallel das betrachten, warum verkracht sich jetzt Samsung mit Google irgendwie so im Rande? Ja? Und Samsung sucht jetzt auch schon eben neue Ufer, weil die müssen wachsen und setzen jetzt eben auf andere Betriebssysteme in Nischenbereichen. Mhm. Was natürlich wieder Google nicht gefällt. Ne?
Ja, genau.
Also es
wir haben sehr, ja sehr einige Möglichkeiten, weil sie haben ja dieses eigene Feature-Phone-Betriebssystem BADA, was ja auch Linux-basiert ist, vermixen das gerade mit Migo. Ich glaube, da wird dann Tyson draus, wenn ich mich nicht irre, und dann können sie da noch ein bisschen rumbauen. Schau, jetzt ist es immer so
sehr unlogisch. Spannend.
Von der jetzigen Warte aus ist es immer so, denkt man sich, iOS und Android haben so einen großen App-Market, wie soll da ein anderer Player noch reinkommen? Aber ich sage nicht, meine Zeitbetriebssysteme sind nie genug. Da ist noch plenty auf Platz irgendwie für die ganz anderen Player.
Ich finde es sehr, sehr spannend, dass jetzt diese Monokulturen ein bisschen aufgebrochen werden und auch andere Betriebssysteme wieder in den Markt kommen, weil ja, wie du schon gesagt hast, die früheren Betriebssysteme sind gestorben und es haben sich die zwei Großen geschnappt. Und jetzt kommen wieder neue Player und das wird für uns sehr interessant. Mhm. Für uns User meine ich jetzt. Ne?
Besonders mit Android haben wir schon ein bisschen so den Fuß in der Tür. Und Ubuntu überlegt ja auch, ob man es vielleicht mit Android-Applikationen rüberholen kann und ausführen kann unter Ubuntu. Also ich meine, es gibt ja einige Möglichkeiten, man kann mit dem Linux-Kernel lustige Sachen noch ausprobieren. Mal schauen, was da kommt. Jetzt können wir das Thema wechseln.
Ihr zwei vielleicht noch?
Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Du könntest mir eine Python-Aufgabe fürs nächste Mal stellen. Ich kann zwar nicht versprechen, dass ich nächste Woche wieder komme, aber...
Das auch nächstes Mal, ich werde nächste Woche. Jetzt habe ich gerade keine vorbereitet. Ich kann kurz sagen, ich möchte was von dir wissen. Ich möchte wissen, wie man die coolen Sachen vom Coding-Dojo, nämlich dieses Test-Driven, entwickeln. Also, dass man erst den Test schreibt und dann überhaupt den Code. Wo finde ich das in einem gescheiten Buch, sodass ich es für ein Schulbuch einsetzen kann?
In einem Buch weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall, es kommt ja nicht aus der Python-Ecke.
Ja.
Ich suche dir raus, oder ich frage mal den Andreas, es gibt auf jeden Fall eine Webseite, die das Ganze abstrakt oder ich glaube unabhängig von einer Programmiersprache irgendwie vorstellt. Oder vielleicht mit Java oder mit C++ oder ich weiß
Cool, also wenn du mir da einen guten Tipp geben kannst,
dann kann ich
das in meine Tutorials einbauen.
Oder du kommst du kommst zum nächsten Python-User-Group-Treffen oder so, da ist der Andreas sicher auch da und redest einmal mit ihm.
Werde ich sowieso sein. Ja. Gut, ich möchte euch nicht langweilen, aber ich habe noch zwei Themen, die ich sagen möchte. Ich bräuchte dann dazwischen irgendeiner, der mich unterbricht, damit ich nicht zwei Themen an Serie mache. Vielleicht könnt ihr alle...
Ich mache ein 3 Minuten schöner Leben zwischen.
Passt, sehr gut.
Habe ich auch schöner Leben gesagt.
Haha, schöner Leben, verdammt. Okay, dann fange ich gleich an. Schöner Leben, Buchbesprechung. Habe ein nettes Buch gelesen. Und zwar Vorgeschichte, ich war beim Medienbildung jetzt Barcamp. Da geht es so darum, dass Pädagogen sich darum Gedanken machen, dass die Jugend von heute und die Gesellschaft zu wenig sich mit Computern auskennt und mit modernen Medien und dass das alles hoffnungslos veraltet ist. Und über das erzähle ich vielleicht ein anderes Mal über das Treffen, aber da lag so ein Buch und das hat geheißen Nerd Attack. Ja, und das habe ich dann aus Langeweile so reingelesen und mir dann sofort gekauft und in einer Nacht ganz durchgelesen. Ich werde versuchen, es in die MetaLab-Bibliothek zu stellen als Spende. Und ich kann es sehr empfehlen für jeden, der in den 80er Jahren jung war, so wie der Peter zum Beispiel. Und das ist geschrieben von, ich glaube, Günter Bruckner. Ich sage jetzt lieber keinen Namen, ich weiß nicht. Aber der ist beim Spiegel ist er zuständig für das Ressort Netzwelt, also für Internetzeugs. Und der ist 73er Jahrgang und schreibt halt sehr schön, wie er aufgewachsen ist in den 80ern mit dem C64 und wie es eben diese ganze Internet-Tausch- und Share-Kultur gegeben hat, noch lang bevor es das Internet gegeben hat, indem die Schüler einfach ihre C64-Disketten kopiert haben, wie blöd. Und dann die ganze Bewegung, was dann später erst mit BitTorrent kommt, ist, dass es Cedar gibt und Leecher. Also das gab es auch damals schon. Es gab Leute, die eben Spiele gekauft haben, Spiele, die den Kopierschutz gecrackt haben, Leute, die das Intro gemacht haben von der Cracker-Gruppe und wieder andere, die das verteilt haben und es hat sozusagen auch den Diskettensklaven gegeben, das waren dann irgendwelche 13-Jährige, die unbedingt bei den coolen Hackern dabei sein wollten und haben halt das Frohn dann dauernd die Disketten beim Kopieren hin und her schieben müssen. Also er beschreibt diese Kultur sehr schön und witzigerweise jetzt halt mit dem Blick zurück, er sagt dann auch, was aus den Leuten geworden ist. Also der hat dann die und die Firma gegründet und der ist da schweinereich geworden und so. Und er macht halt, spannt dann einen großen Bogen bis halt kurz in die Jetztzeit, so glaube bis 2009 oder so, hört dann das Buch auf, halt in den modernsten Entwicklungen jetzt mit SOPA und den Internetzensurversuchen und so. Aber er schreibt sehr schön über die Nerd- und Hackerkultur, wie die dann Mainstream geworden ist. Er schreibt über die wesentlich ältere Bewegung der Phone Freaks, also die, wo der Steve Jobs herkommt, der in seiner Jugend hat eine Blue Box verkauft, so Geräte, mit denen du dich einwählen konntest in die Telefongesellschaften und die dann durch Pfeiftone, die hast dann gratis Ferngespräche nach China führen können und so. Also es war auch eine eigene Freak-Gruppe. Er schreibt, wie die Electronic Frontier Foundation gegründet worden ist, wie sich eben so ein Hacker mit einem...
Den man vom Humble Bundle kennt.
Genau, ja. Wie sich eben ein Hacker mit einem Multimillionär zusammentan hat, die eben damals schon diese ganz primitiven BBS Mailbox-Computersysteme gehabt und dann sind sie mal geradet worden von so einem Polizeiagenten und dann ist dem Typen aufgefallen, wie wenig die Polizei da Ahnung hat und auf welche absurden Haftbefehlen heraus die da versuchen, die Szene zu durchmischen.
Auch sehr relevant, wenn man sich den Fall von Aaron Schwartz anschaut.
Aaron Schwartz, ja, kommt, weiß es nicht, ob er in dem Buch vorkommt. Nein, glaubt, nein, da ist er zu jung. Aber es kommt vor, der Typ, der das Vorbild liefert für den Spielfilm 23, deutscher Hacker, ich glaube, Koch. Vom Chaos Computer, glaube ich, und auch der Holland, der ist gestorben. Also er beschreibt diese Szene sehr schön und er beschreibt dann die Auswirkungen, was aus diesen Leuten und dieser Kultur wieder weitergekommen ist in die nächste Piratie-Szene. Also es liest sich wie ein Geschichtsbuch, wobei man, ich zumindest bei jeder zweiten Seite denke, ja, genau so war es, das habe ich auch gemacht, ja genau, mit so einem Typen, die kenne ich auch. Also du freust dich voll, so wie wenn Opi erzählt und du warst aber selber dabei, ja, ja, genau so war es, die goldenen 80er. Also für mich wirklich schön geschrieben, obwohl jetzt wesentlich wenig jetzt wirklich total Bewegendes oder Neues drin stand, aber es war mal so ein Geschichtsbuch von uns für uns, kann ich das so sagen, also jeder, der mit einem C64 aufgewachsen ist.
Das war ein Zeitredakteur, hast du gemeint?
Von der Spiegel.
Von Spiegel.
Und ich werde versuchen, auf den Biertaucher-Seiten eine Zusammenfassung auch schreiben für Leute, denen das zu langweilig ist.
Ich bin, glaube ich, schon drüber gespannt, ob das veröffentlicht wurde. Das hat durchaus Kreise gezogen, das
Buch. Okay, ja.
Ganz normal.
Ich kann es auch borgen, ja. Gerne. Dann haben wir ein Projekt für dieses Buchcrossing. Okay, ja, das war mein Beitrag. Ich mache Bookcrossing, aber ich habe eigentlich bis jetzt erst ein einziges Mal eine Meldung gekriegt.
Okay. Ich bin auch schon länger dabei, aber zu faul, um wieder mal ins Kino zu gehen. Im Heidenkino ist ein bisschen
Bookcrossing. Ja, ja.
Aber zu faul, ins Kino zu gehen.
Das Metalab-Bibliothek ist auch ein Bookcrossing.
Ja, aber das ist...
In Heiden gibt es ein
Regal. Ja.
Einfach nur unten, wo das Popcorn verkauft wird. Da habe ich auch mal ein
Buch. Das ist ja mein Hauptkino eigentlich.
Ja. Metalab ist mir zu inzestiös. Ich habe das Gefühl, dass das dann nicht nur in die Welt hinaus...
Ach so.
Das sind eh nur Leute, die mich kennen.
Also, dann kannst du das Buch auch so geben. Ja gut, das war eigentlich schon mein Beitrag.
Mhm. Ja, dann unterbreche ich, weil du gemeint hast.
Bitte schön, ja.
Ich habe eine Empfehlung, eine Dokumentation aus dem letzten Jahr, 2012. Searching for the Sugar Man nennt sich die.
Und das ist ein Film oder?
Ist eine Dokumentation und okay. Handelt über einen Detroiter Musiker namens Sixto Rodriguez. Sagt euch der was, irgend vielleicht? Der hat einen Hit gehabt, den man kennt, also zumindest ich kenne, nennt sich eh schon Sugar Man. Das ist so sein Haupthit. Und der hat in den 70er Jahren zwei Alben, geht so in die Richtung Volkssänger, so wie der Bob Dylan. Und die zwei Alben wurden von der Kritik sehr gut aufgenommen, aber waren überhaupt kein kommerzieller Erfolg. So, Gegenschnitt, Südafrika, wurde diese zwei Alben wurden sehr... sehr euphorisch aufgenommen. Die Musikkritiker von damals sagen, waren größer als die Beatles, größer als Elvis, größer als die Stones.
Die haben voll
damals Südafrika Apartheid, das war ein irrsinniger Hymnen für die Freiheit. Mhm. Und er war auch dort Touren. Doch nach Abschluss dieser Tour haben die südafrikanischen Medien lanciert, dass sich dieser Sixto Rodriguez auf der Bühne erschossen hat. Mhm. Beziehungsweise umgebracht. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Südafrika war davon überzeugt, dass dieser Mann tot ist. Okay, er wieder zurück in Amerika, nicht erfolgreich, lebt die nächsten 40 Jahre als Bauarbeiter. Komplett einfaches Leben, Arbeiterfamilie. In den 90er Jahren beginnen dann südafrikanische Musikjournalisten zu recherchieren, wie genau er gestorben ist. Mhm. Und im Laufe, und davon handelt die Dokumentation, wie sie das recherchieren, da ist der schöne Handlungsbogen aufgebaut, dass sie dann im Endeffekt draufkommen, dass er noch lebt.
Mhm. Und darüber also eine Dokumentation.
Ja, und er kommt dann in den 90er Jahren nach Südafrika,
macht nochmal eine Tour,
war 40 Jahre Bauarbeiter, ja. Macht eine Tour und spielt auf seinem ersten Konzert vor 5000 Leuten.
Cool.
Und er wird dann noch interviewt dazu, er ist sehr einfach und sehr bleibt noch immer ein Mysterium in ihm herum. Also die Doku ist optisch schauenswert, die Geschichte finde ich irgendwie faszinierend.
Geschichten, die nur das Leben schreiben
ja, kann. Ja, ja, und draufgekommen bin ich ja, und das habe ich ja schon einmal geplagt durch den Felix, der jeden Donnerstag auf Radio Helsinki, ja. Das ist ein Grazer freien Radio, die Musiksendung macht. Und ja, der hat eine einstündige Musiksendung drumherum gemacht und ich bin ja mit einem Ohr hängen geblieben und habe mir dann gleich die Doku angeschaut. Und
so, bravo Felix.
Ja, ich muss ja gestehen, ich kenne ihn nur von einem Remix, ich glaube von DJ Crush.
Ja, das okay, das kann sein. DJ Crush habe ich gestern nur in anderen Zusammenhang gehört.
Ja, das ist, und ich bin nicht dazu gekommen, jemals mir das anzuschauen. Weil ich habe schon ungefähr mitgekriegt, dass da eine interessante Geschichte dahinter ist, aber einfach.
Aber du gibst eine Empfehlung ab.
Auf jeden Fall. Also Dokumentation ist sehenswert, die Musik natürlich auch. Also obwohl ich nicht aus dieser Musikrichtung komme, gefällt es. Also auf jeden Fall. Spannend einfach, irgendwie. Interessant.
Ja. Ja. Dann sind wir jetzt eh schon bei den Schöner-Leben-Themen.
Ja.
Ich lebe nicht schöner.
Du lebst nicht schöner. Hast du keine Lebensverschönerungstipps für uns?
Nein. Auf den Frühling warten.
Mein schöner Leben besteht aus Kochen.
Kochen, ja.
Langschlafen. Das war es im Großen und Ganzen.
Nicht schlecht.
Kein Kino, kein Fernsehen, kein... Musik ab und zu, aber das letzte Woche war nur irgendwie ein Album dabei von einem Freund empfohlen, das mich selber nicht so abgeholt hat. Das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Tut mir leid. Mhm. I'm leaving you on a blue note.
Okay, na dann kann ich noch kleine Sachen einflechten. Von der Susanne Mandl gibt es einen Naturklug-Podcast.
Ein neuen?
Letztes Mal, nein, neun noch nicht, aber, oder neun? Habe ich letzte Folge nicht schon darüber erzählt?
Ja,
also eben, ja.
Du hast auch schon bedankt,
aber sie, hat, und sie so. Hat einen Flutter-Button, jetzt, Flutter-Button eingebaut.
Ah, sehr gut.
Und zwar, weil der Bernd Schlapsit ja auch uns flattert und ich und noch irgendein anderer haben mir das gesagt, also drei Leute reichen. Und ja,
super, nein, Entschuldigung,
dadurch, dass ich das gehört habe, sie muss schon wieder einen neuen rausgebracht haben.
Okay. Ja,
sonst hätte ich das jetzt nicht gesagt. Nein, sie hat schon wieder neue Sendung.
Ja. Muss ich mir selber schreiben, weil ich habe leider, zurzeit komme ich überhaupt nicht nach mit dem Podcast hören.
Naja. Und sonst zum Thema schöner Leben noch. Gigan Sandri, meine Webseite für Webvideofutter, da hat diese Show The Learning Town, also Learning Town von diesen zwei Komikern, Paul und Storm, haben jetzt die zweite Episode ihrer ersten Serie rausgebracht.
Okay.
Und geht es halt wieder um diese zwei Kindersendungsmusiker. Und sie haben da eine schwarze YouTube-Künstlerin drinnen, die dann einen Auftritt hat und praktisch seine Musical-Nummer macht. Aber sie ziehen wirklich das Konzept durch, dass du pro 6-Minuten-Show kriegst du wirklich ein komplettes Lied, also ein komplettes Musikvideo in ihrer Show drinnen. Was ich finde, ein extrem starkes Konzept ist. Also du schaust, hast nicht nur dein normales Videoguckvergnügen, sondern hast gleichzeitig ein Musikvideo und sozusagen
eine Musiksendung. Das erinnert mich ein bisschen an Flight of the Conchords. Hast du das jemals gesehen?
Nein.
Die beiden könnte man vielleicht entfernt vergleichen.
Ja?
Das ist eine australische oder neuseeländische Kombo?
Neuseeländisch spiele ich mir gerade ein, aber
das ist auch so ein Musikkomiker-Doppel. Ja. Die hat halt witzige Texte und ist halt live auf der Bühne auch sehr sehenswert.
Und die findet man auf YouTube
oder? Flight of the Conchords auf jeden Fall.
Okay. Ja.
Na gut.
Ja. Dann würde ich sagen, beenden wir es für heute.
Yeah.
Es gibt im Anschluss jetzt von dir dran geklebt.
Das Interview?
Das Interview mit David Schwingenschlögl vom Austria Game Jam.
Und, ich schnippel dran.
Ja. Und nächstes Mal erzähle ich vielleicht ein bisschen vom Medienbildungsbarcamp.
Na dann, schön war's. Tschüss, Leute.
Grüß euch.
Interview mit David Schwingenschlögl zum Thema Austria Game Jam, die vierte. Hallo David.
Hallo Horst.
David, wir sind hier beim Austria Game Jam. Zum zweiten Mal in St. Marx, habe ich das richtig im Kopf?
Genau, zum zweiten Mal in Neumarx im Mediaquartier Marx 2.
Und ich bin erstmals nur als Zuschauer da, weil ausverkauft war. Wie kommt es dazu, dass das so schnell ausverkauft wird?
Tja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich, ehrlich gesagt, wissen wir das selber nicht genau, weil wir nicht wirklich viel anders gemacht haben als die Jahre zuvor. Es war vielleicht einfach die Zeit reif oder dadurch, dass es uns jetzt schon zum vierten Mal gibt. Insgesamt ist schon ein bisschen publiker geworden und damit die Reichweite schon entsprechend.
Mein größer. Optischer Eindruck ist jetzt ca. 50% total neue Leute, die wir noch nie gesehen haben. Ist das
Dein Eindruck? Also eine harte Zahl kann ich da jetzt nicht liefern, das müsste man nur mal nachschauen. Es sind schon sehr viele neue Gesichter dabei, ja. Es sind ein paar bekannte Hasen, also von vor 2 Jahren und vor 3 Jahren.
Wieder. So, man kennt sich auch.
Ja, also ein paar Leute sind schon bekannt, aber es sind also jedes Jahr eigentlich wieder neue Gesichter dabei und
nur das Organisatorenteam bleibt ziemlich konstant.
Wir bleiben ziemlich konstant, ja.
Können wir zurückreisen in die Zeit? Wie hat denn das Ganze angefangen? 2009, also beim ersten Austria Game Jam, 15. Bezirk dort?
Genau, in der Miesendorfer Straße, in der Fabrikhalle, das war...
Also wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen und wer seid ihr, also ihr 5 Burschen oder...
Okay, wie sind wir auf die Idee gekommen? Also eigentlich hat sie das, die Global Game Jam, die hat es schon einmal gegeben.
2008,
genau. Bei der zweiten Ausrichtung sind wir dann aufs Boot aufgesprungen, weil wir gesehen haben, das ist eigentlich eine super Idee und gibt es aber
nichts. Ihr habt es aber bei der ersten gar nicht mitgemacht als Team, oder?
Nein, nein.
Ihr habt es einfach nur davon erfahren.
Genau. Mhm. Wie wir da genau drauf gekommen sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist, es war vor allem im Raum und.
Aber ihr wart jetzt keine unterbeschäftigte Eventagentur oder irgendwie PR-Büro, die gesagt haben, wir brauchen dringend auch einen Inhalt für unsere Struktur, sondern ihr wart einfach.
Na, eigentlich.
Studenten damals, oder?
Ja, Studenten und im Berufsleben und ziemlich bunt gemischt. Und es ist ja nicht so, dass wir das ausrichten, damit wir es ausrichten, uns. Also für mich persönlich, ich möchte es einfach nur haben, weil ich finde, dass die Veranstaltung an sich eine tolle Sache ist und ich würde selber gern teilnehmen, nur beides lässt sich leider nicht miteinander vereinen, bis ich wer findet, der mich ersetzt.
Also du würdest eigentlich auch ganz gerne mitprogrammieren
einmal. Ja, absolut. Also wir hätten es einmal beim allerersten Mal probiert, voller Elan.
Wir organisieren und sind gleichzeitig.
Genau, Teilnehmer. Das Organisieren, das ist ja eh nicht so viel, das schaffen wir schon. Ja, da ein paar LAN-Kabel reinwerfen, Strom zur Verfügung stellen und dann machen wir selber mit. Aber leider hat sich herausgestellt, es ist doch mehr Overhead als ursprünglich erwartet und ja.
Also du bist seit 4 Jahren mit dem Organisieren ausgelastet.
Genau. Also wir teilen uns das schon gut auf untereinander. Also es ist nicht so der Mörderbrocken, aber beides gleichzeitig. Das.
Und jeder von euch investiert ja ordentlich Zeit hinein.
Ja, es geht schon einiges
an Zeit drauf. Nicht nur vor Ort, sondern Vorbereitung nehme ich an, Nachbereitung.
Ja, also eigentlich fast das ganze Jahr über immer ein bisschen, damit wir ja, Sponsoren rechtzeitig kriegen, damit wir das finanzieren können. Mhm. Wir selber sind ja ein gemeinnütziger Verein, wir haben ja nicht die Mordskohle.
Das heißt, ihr habt jetzt offiziell einen Verein gegründet?
Genau, aber seit 2009.
Und kannst du sagen, wer sind diese Mitglieder des Vereins? Also woher kennt ihr euch? Wart ihr schon als Kinder im selben Dorf zusammen? Oder?
Also mit dem Roland bin ich zum Beispiel gemeinsam ins Gymnasium gegangen. Mhm. Der Roland hat mit dem Jürgen gemeinsam einmal eine Vorlesung besucht auf der Uni. Der Simon war Teilnehmer bei der Jam. Und ja, also...
Ihr habt euch also für den Zweck zusammengefunden sozusagen?
Ja, mehr oder weniger, genau.
Okay, und kannst du dann sagen, im Laufe der 4 Jahre, die du jetzt also organisierend das begleitet hast, was ist dir aufgefallen an der Entwicklung, vor allem im Gegensatz zum ersten Game Jam? Oder hast du irgendeinen Trend beobachten können, also abgesehen davon, dass jetzt immer mehr Teilnehmer sind? Du hast ja auch einen recht guten Einblick in die Projekte, die dann abgegeben werden nach 3 Tagen.
Ja, also dadurch, dass wir selber jetzt schon ein bisschen beobachten können, wie es den Teams geht, also wissen wir jetzt da ungefähr, wann die kritischen Punkte sind, bis wann was erledigt sein muss, damit sich das alles noch sinnvoll ausgeht, und das kommunizieren wir an die Teilnehmer, und damit also habe ich das Gefühl, dass der Stress zum Schluss nicht mehr ganz so groß ist. Es ist immer nur, aber also wir versuchen, dass wir das möglichst gering halten.
Und sonst hast du das Gefühl, es kommen jetzt vermehrt so App-Games, also die schon auf iPhone oder Android hingeschnitten sind, oder ist immer noch das klassische PC-Game im Vordergrund, das was in 3 Tagen sinnvoll erschaffen werden kann?
Puh, na, also diese Grenze von PC-Game, die hat sich eigentlich schon ziemlich aufgelöst. Also es wird wirklich also immer bunter gemischt, Hardware-Plattformen also immer breiter gestreut. Das schon, ja. Würde ich unterstreichen.
Dann zu den Themenvorgaben. Ich kann mich erinnern, beim allerersten Mal war das einfach ein Wort. Und jetzt war es, glaube ich, überhaupt nur noch ein Soundeffekt, ne, zu dem man
genau, dazu tun sollte. Genau, letztes Jahr war es ein Bild.
Ein Bild, genau, mit so einer Schlange, die sich
genau, selber frisst. Genau, also diese Ouroboros-Schlange. Und heuer der Ton von einem Herzschlag.
Was erwartest du für nächstes Mal? Einen Geruch? Oder?
Also, wir haben gelernt bei den Global Game Jam, wir spekulieren da nicht mehr. Wir werden sicher überrascht werden.
Ihr lasst euch überraschen. Ja. Wie schaut die Beziehung aus zum Team vom Global Game Jam? Also, wo sind die und was für ein Standing hat da Österreich? Also, gibt es jetzt in Liechtenstein mehr Projekte oder kannst du da rankingmäßig was sagen?
Puh, noch gar nicht, weil noch nicht einmal alle Orte gestartet haben. Also Hawaii ist nur ausständig, glaube ich, durch die Zeitverschiebung. Mhm. Genau, das geht nämlich immer Lokalzeit los und dadurch gibt es dann gewisse Verzögerung. Ich weiß auch noch gar nicht, wie viel überhaupt teilnehmen insgesamt. Das erfahren wir auch erst.
Weißt du von den letzten Jahren was, wie wir da jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Dänemark gelegen sind, mit Anzahl der Teilnehmer oder?
Na, was jetzt.
Das kann's nicht
sagen. Aber das kann man online auf Global Game Jam nachschauen.
Okay. Wenn jemand Lust hat, zuzuschauen, der kann einfach entweder jetzt heute oder auf der Abschlussveranstaltung dabei sein.
Genau. Also wir haben jetzt in Kürze Public Hour bis 19 Uhr oder morgen ab 16 Uhr die Abschlusszeremonie.
Was erwartet einen da? für einen, der noch nie da war?
Naja, man kann sich das ungefähr so vorstellen, es ist ein großer Raum mit ein paar Tischen und Stühlen, um die herum sitzen ein paar Leute mit Computern und Tablets, die wild durch die Gegend gestikulieren, schreien.
Und versuchen, ein Spiel zu entwickeln.
Also zu einem
vorgegebenen Geräusch. Ne?
Sehr chaotisch eigentlich, aber doch wieder strukturiert. Also es ist so ein...
Wie viele Stunden hat man jetzt insgesamt Zeit von Bekanntgabe des Themas, bis man abgegeben haben muss?
Sind ziemlich genau 48 Stunden.
48 Stunden. Und man darf fertige Bibliotheken schon verwenden oder man muss alles im Zuge dieser 48 Stunden erschaffen?
Na, also es spricht überhaupt nichts dagegen, ein bestehendes Framework oder bestehende Engine zu verwenden. Die einzige Einschränkung, die es gibt, ist, dass das Spiel nachher unter Creative Commons Lizenz publiziert werden muss. Mhm. Wenn da nichts dagegen spricht, lizenztechnisch, okay, ja, dann ist das absolut unbedenklich. Also
das heißt nicht nur jährlich ein Schub für die Game-Industrie, sondern auch eigentlich ein Schub für die Creative Commons-Bewegung. Das ist immer wieder... Oder für die offene Sourcen, kann man sagen.
Purzeln da schon immer ein paar tausend Spiele raus, mittlerweile.
Weltweit.
Nicht bei uns.
Ja. Bei uns kannst du jetzt sagen, wie viele Teams sind angedeutet?
Ja, momentan haben wir acht Teams,
ja,
die gerade werkeln.
Und wie viele Leute circa?
Der letzte Stand von mir war knapp unter 40.
40 Leute.
So.
Weißt du in Österreich von noch einem Team, das angetreten ist für die Global Game Jam?
Offiziell registriert ist niemand auf Global Game Jam, also da sind wir wirklich die einzigen.
Ja.
Da in Neumarks heraus.
Könnte sich theoretisch eigentlich jetzt in Vorarlberg oder in Tirol
natürlich
selber sagen, wir machen Team Innsbruck oder so?
Natürlich. Also Vorarlberg wäre also für mich persönlich jetzt okay. Innsbruck, Salzburg, Linz fände ich jetzt irgendwie ein bisschen schade, weil das ja ein Zusammenkommen sein soll und kein Zersplitten.
Also denen würdest du empfehlen, sie sollen sich die Reise nach Wien gönnen?
Jetzt, ja, also ich würde es schöner finden, wenn sie mehr Leute auf... Aber es ist geografisch... Also gibt es schon Argumente
dagegen. Was bietet ihr den Leuten, die jetzt angereist kommen sozusagen? Es gibt ja Verpflegung hier, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, durch Sponsoren. Dankenswerterweise, also echt toll, können wir Essen zur Verfügung stellen und Getränke, aber im Endeffekt, also alles, was wir machen können, ist, dass wir schauen, dass die Infrastruktur und die Umgebung und die Rahmenbedingungen also so Strom, gut wie möglich sind für die Teilnehmer, dass man sie möglichst nur hinsetzen muss und also sie um das Spiel kümmern kann und weniger Sorgen
ums Drumherum machen. Computer muss man nach wie vor selber mitnehmen?
Ja, genau. Nachdem wir überhaupt keine Vorgaben geben, also technisch, wie das umgesetzt werden muss, können wir jetzt natürlich also weder Software noch Hardware sinnvoll für alle zur Verfügung stellen, damit jeder bedient ist. Das wäre nicht...
Gibt es eine Sperrstunde, ab der ihr die Leute raushaut, oder wird die Nacht über durchprogrammiert?
Nö, wir schmeißen die Leute da um 1.30 Uhr wieder raus.
Schon, ja.
Irgendwann wollen wir selber einmal schlafen. Ja.
Also es gibt nicht mehr, wie beim ersten Mal wirklich, dass man noch durchmachen
genau,
konnte.
Genau, ja, die Teilnehmer können natürlich durchmachen.
Ach so,
man kann sie schon irgendwo anders zusammensetzen, also es ist schon vorkommen, dass man sie dann in einem Café trifft.
Ach so, aber hier die hat. Räume sperrt
die Räume zu. Werden ja. gesperrt, aber es spricht nichts dagegen. Mhm. Wenn jetzt wirklich wer so hoch motiviert ist und überhaupt kein Schlafdefizit hat.
Aber ihr braucht jetzt keine Schlafecken sozusagen oder Schlafsaal?
Nein.
Nicht mehr?
Nein.
Kam die Anfrage an euch heran oder wollen die Leute ja auch selber schlafen?
Na, also es ist irgendwann eh gut. Also um 12:45, das merkt man schon, da ist eh kaum mehr wer da und die wenigen, die nur da sind, die denken auch schon ans Heimgehen. Also so wie ich das einschätze momentan, wäre der Bedarf eh nicht da.
Also man sollte sozusagen als Team, das antreten will, auch in Wien einen Schlafplatz haben.
Genau. Wobei, also wenn sich jetzt wer anmelden würde und sagt, er braucht Unterstützung bei der Organisation von einem Schlafplatz.
Würde da auch helfen?
Natürlich. Also
okay.
Wir haben ein paar Hotels, mit denen wir Special Deals hätten, falls wir wollten. Also das lässt sich schon regeln. Oder beim anderen Teilnehmer übernachten, das irgendwie vermitteln. Also es ist kein Grund, nicht zu kommen, wenn man jetzt schon fix einen Schlafplatz hat in Wien.
Okay. Frage, wann ich jetzt zum Beispiel 2014 mitmachen möchte?
Ja.
Wie kann ich das frühestmöglich organisieren, dass ich dann wirklich auch noch eine Karte kriege zum Mitmachen?
Tja.
Also wie läuft das prinzipiell ab?
Prinzipiell ist es First Come, First Serve. Mhm. Wir haben ein Anmeldungsformular online. Mhm. Werden wir 2014 wieder so haben. Wir werden halt schauen, dass wir mehr Plätze zur Verfügung stellen können. Weil
also euch ist jetzt schon der Platz ausgegangen?
Genau, also wir haben leider Leute wegschicken müssen oder ihnen absagen müssen, weil also wir haben einfach eine fixe Zahl Plätze und da können wir nicht drüber.
Also ihr werdet vom Erfolg überrollt eigentlich, ne?
Ja.
Okay, ja. Das Ganze ist für euch nicht kommerziell, also ihr verlangt zwar Eintrittsgeld, aber ihr habt ja Kosten auch, oder ist der Verein gewinnorientiert? Kannst du darüber was sagen?
Überhaupt nicht, also ich meine, ich kann schon was sagen, ja. Wir steigen gerade gleich aus, also
mit einer Null.
Genau, das ist schon sehr, sehr streng kalkuliert, also wir verdienen nichts dran, wir zahlen uns selber nichts aus für die Zeit, die wir dann investieren. Also
ihr macht das aus Liebe zur Sache?
Genau. Und die 20 Euro Teilnahmebetrag, die so waren, also die sind weit nicht kostendeckend.
Kriegt man allein durchs Essen und das Bier mehr rein. Ne?
Genau.
Eine Frage noch, und da du jetzt zum vierten Mal da bist, was war bis jetzt irgendwie das aufsehenerregendste oder das lustigste Erlebnis, das du gehabt hast im Zuge des Organisierens und der Global Game Jam, also der Austria Game Jams? Das Bemerkenswerteste?
Was mich immer wieder völlig erstaunt und fasziniert ist, wie professionell die Teilnehmer teilweise an die Dinge herangehen, die vorher sagen, sie haben das noch nie gemacht. Mhm. Also das erstaunt mich immer wieder, wie tolle Sachen da rauskommen und wie sie das alles selbst organisiert und wie, also auch innerhalb vom Team, wie sie die Teilnehmer austauschen und wie sie voneinander lernen, und das ist schon cool, muss ich sagen. Das gefällt mir. Beeindruckend.
Okay. Gut, danke David.
Ja,
und viel Erfolg für die Rest der Veranstaltung.
Danke.